Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und heute geht alles um den Deadman, den Undertaker höchstpersönlich. Der ist ja vor einigen Wochen bei der vorletzten Survivor Series wieder aufgetaucht, hat sich als Seele von SmackDown und als gutes Gewissen von SmackDown rausgestellt, hat gesagt, wenn ihr hier verkackt, dann gibt's ein paar aufs Maul. Tja, das hatte SmackDown zum Glück nicht getan und seitdem wartet der Undertaker auch nicht mehr gesehen. Und es ranken sich gerade sehr viele Gerüchte darum, wie es mit ihm weitergeht. Und deswegen beleuchten wir heute so ein bisschen die Vergangenheit, die Karriere und natürlich dann auch die Zukunft des Undertaker. Und bei mir ist heute der David von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Moin.
Sagt er schon wieder Moin. Mist. Guten Morgen.
Ich sage aber fast zu jedem Moin, also von daher nimm das nicht persönlich.
Also für unsere Leser nur als Hintergrund, Olaf kommt aus Köln, ne?
Ja.
Ja, aus Köln, NRW. Ich komme aus NRW und er sagt die ganze Zeit Moin.
Genau, aber wir haben auch Hörer.
Die sagen auch nicht Moin.
Keiner sagt Moin. Das stimmt, aber auf jeden Fall bist du da und hast wieder jede Menge Fachkenntnisse mitgebracht, auch gerade zur Karriere des Undertaker. Aber bevor es soweit ist, haben wir natürlich noch ein paar Fragen. Die könnt ihr uns wie immer stellen an fragen@headlock.de oder ihr geht einfach bei uns auf die Facebook-Seite. Im besten Fall liked ihr die sogar oder schreibt uns da irgendwie eine Nachricht oder knallt was auf die Pinnwand. Und natürlich über Twitter sind wir auch erreichbar. Ich habe zwei Fragen, die eigentlich ganz hervorragend zu unserem Ratings- und Tweener-Experten David gepasst haben, weil der Lukas hat uns bei Facebook angehauen, wie denn das amerikanische Ratingssystem funktioniert. Sprich, wie kommen diese ominösen Zahlen, die dann da immer wieder durch das Internet geistern, wie kommen die überhaupt zustande? Und da gebe ich dann gleich mal an den David ab, weil der sich, glaube ich, damit am meisten von uns allen für interessiert.
Ich interessiere mich eigentlich nur für die Zahlen, nicht wie es funktioniert, aber ich glaube, zu wissen, wie es funktioniert. Es ist so, dass ausgewählte Haushalte genommen werden, wobei halt da die Demografie interessant ist, halt sind die verheiratet, wie ist das Einkommen und Co. Also die wird halt richtig beleuchtet, was sind das für Klassen. Die erhalten eine Box, die wird am Fernseher eingeschaltet und trackt quasi, also nimmt auf, was die Leute gucken, wie deren Verhalten ist. Und das wird dann quasi zusammengerechnet und dann halt hochgerechnet, proportional gesehen, auf die Bevölkerung.
Ja, das ist so ähnlich wie, wenn jetzt irgendwie Bundestagswahlen sind, dann sagt man, wir suchen uns halt hier eine demografisch repräsentative Zielgruppe aus. Die dürfen dann irgendwie ausfüllen, wen würden sie morgen wählen, ne? Merkel oder Petri oder so. Und das wird dann einfach hochgerechnet. Also so ähnlich würde ich mir das dann auch vorstellen. Deswegen ist genau,
die Frage ist nur bei den Punktwertungen, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich ging immer davon aus, dass es die Prozentwertung ist. Also wenn man zum Beispiel sagt, man hat ein Rating von 5.0, dass 5% der Zuschauer in dem Moment in ganz Amerika das eingeschaltet hatten.
Das ist möglich. Das bin ich mir aber nicht sicher. Das weiß ich echt auch nicht so genau. Mittlerweile ist das ja ohnehin so eine Geschichte, was diese Ratings angeht, ne? Weil du eigentlich auch inzwischen so eine Quote hast, die du gar nicht berechnen kannst. Weißt du, da spielt ja inzwischen noch YouTube mit rein. Du kannst dir ja überall die Sachen auch irgendwie anders streamen, gerade was so die wöchentlichen TV-Angebote angeht. Da gibt es ja genug.
Vor allem, so viele Boxen gibt es ja auch nicht. In Deutschland gibt es das ja ähnlich. Da sind, glaube ich, 5000 Familien ausgewählt, die die Ratings im Grunde genommen bestimmen. Mhm. Und wenn du halt das Glück hast, zum Beispiel, ja, von diesen 5000 interessieren sich halt 4000 echt für das Dschungelcamp, ist die Quote natürlich bombastisch. Dann denkt man, 80%, oh mein Gott. Aber was ist, wenn der Rest das halt nicht sieht? Also dieses System ist halt mit Vorsicht zu genießen. Es gibt halt Tendenzen eher an, als dass es konkrete Zahlen wirklich sagen kann.
Ja, genau. Aber es ist halt trotzdem, WWE für WWE ist es halt so besonders wichtig nach wie vor, weil dann halt dran natürlich das Programm gemessen wird, ne? Und auch der Erfolg des Programms gemessen wird. Und entsprechend hat das da schon noch einen relativ hohen Stellenwert einfach, um zu schauen, ja, wie ist denn da überhaupt das Feedback? Obwohl es natürlich gerade bei WWE inzwischen auch echt sehr schwierig ist durch das Network und so.
Aber bei den Weeklies, man muss ja dazu sagen, die Weeklies, also die Raw und SmackDown, sind nicht live im Network.
Genau, ja.
Die laufen halt übers Kabelfernsehen in Amerika. Und das ist halt dann schon interessant, gerade halt, wenn man halt berücksichtigt, okay, aktuell sind da die Ratings, sagen wir zum Beispiel bei 2.0. So die pendeln so in dem Bereich herum, 2.0 bis 2.5. Wenn man dann halt beachtet, früher bei Monday Night War, also wo halt WCW da war und WWE, haben die sich gegenseitig gepusht. Die haben dann angefangen mit einem Rating von 3.0, sind immer höher gegangen und irgendwann hatten die halt gegenseitig zeitgleich beide 6.5 beispielsweise. Mhm. Was dann halt wiederum bedeutet, das sind dann halt direkt mal eben zusammengerechnet 15 Rating-Punkte.
Ja.
von Leuten, die sich halt für Wrestling damals interessiert hat, um einfach mal in Relation zu sehen, wie extrem weniger das geworden ist.
Ja, nee, das muss man halt einfach sehen, dass sich da. Das sind Abgründe einfach, die sich aufgetan haben. Ich vergleiche das, also jetzt, wo du es gerade so ansprichst, könnte man das vergleichen, wenn du dir heutzutage mal so den Zeitungsmarkt in Deutschland anschaust. Also, wenn, also ich bin ja Spieleredakteur, ich schreibe für diverse Computer- und Videospielmagazine on- und offline. Und wenn du dann mal überlegst, dass zum Beispiel Computerbild irgendwann mal über 500.000 Magazine verkauft hat und heute, also Computerbild Spiele irgendwann mal über 500.000 verkauft hat und heute sind es halt noch irgendwie 50.000. Da siehst du halt auch wie das Nutzerverhalten hat sich verändert und auch natürlich auch die Akzeptanz, ne, und auch die Art, wie man sich irgendwie Informationen besorgt. Und das sehe ich da ganz ähnlich. Das
Natürlich, damals war ja auch zum Beispiel bei der WWE, als dann die Ratings hochgingen, sowohl WWE als auch WCW, war das halt nicht unbedingt, weil das Wrestling damals so viel besser war, sondern es wurde halt zum Lifestyle quasi, weil es halt diesen Spirit von den damals, also halt die Generation, die jungen Erwachsenen, die halt eher auf Party aus waren, Hemmungslosigkeit und Co., wurden genau die angesprochen. Und dadurch war halt Wrestling, nicht nur wegen dem Wrestling an sich, sondern halt wegen der Atmosphäre, der Stimmung, hat es halt genau diesen Zeitgeist getroffen und dann geht es nach oben. Und
Genau, und
man merkt
jetzt.
dann halt genau Sachen, die halt den Zeitgeist treffen, die explodieren. Zum Beispiel die erste Big Brother-Staffel, als
Ja.
Beispiel in Deutschland. Sensationell Einschaltquoten, weil das genau in dem Moment eingeschlagen hat, genau in diesen Nerv getroffen hat. Und die WWE würde meiner Meinung nach gut daran tun, rauszufinden, was der aktuelle Zeitgeist ist,
Genau.
ob man den irgendwie abgreifen kann.
Ja, also ich meine, heute schauen die Leute dann halt eben lieber irgendwelche düsteren und dystopischen Serien wie irgendwie The Walking Dead oder
Game
Wie
of
heißt
Thrones.
es? Game of Thrones, genau, ja, irgendwie sowas. Und das ist halt der aktuelle Zeitgeist, glaube ich. Also auch, dass die Leute halt eben weg vom Wrestling sind, sondern halt eben jetzt eher wieder in diese Fiktion, also in die ganz offensichtliche Fiktion reingegangen sind und sich halt eben lieber Serien anschauen und da eben auch dann verschiedene Kanäle nutzen. Sei es jetzt Netflix, Amazon, was auch immer, ne? Aber wie du gerade schon gesagt hast, Wrestling war damals Teil der Popkultur. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und momentan ist Wrestling nicht Teil der Popkultur, sondern ist halt irgendwie. Im besten Fall noch irgendwie sowas Teil der Unterhaltungskultur. Also in den USA würde ich das mal noch so damit einrechnen, aber hat nicht mehr den Stellenwert, wie es mal gehabt hat. Und das sieht man dann eben auch an den Ratings einfach. Und auch an dem, man sieht es ja auch in den
Du
Hallen
siehst auch
allein.
auf der Straße einfach. Du hast ja damals zu der Zeit, wo halt Monday Night War war, du hast unzählige Leute selbst in Deutschland mit Sweet 16 T-Shirts gesehen von
Ja.
Austin oder von The Rock. Das waren halt so, ja, welche von uns, in Anführungszeichen für die Fans, die sind halt auch anders abgegangen. Genauso wie die Hallen. Wenn man eine War-Sendung von damals anguckt, was ich momentan sehr gerne mache,
Ja.
da platzt du fast weg, wenn du dann siehst, wie viele Plakate da sind. Da sind dann 18.000 Leute in der Halle und du siehst irgendwie 15.000 Plakate.
Ja, das stimmt. Da haben wir übrigens eine tolle Überleitung zur Frage vom Dominik. Übrigens, schöne Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, du hattest gestern guten Abend bei der WXW in Hamburg. Hat nämlich auch hier geschrieben, so, dass er sich heute noch gern die Zuschauer anschaut, fast noch lieber als das Wrestling in den Hallen und hat dann zum Beispiel bei NXT auf die Jungs in den Fußballshirts und so hingewiesen oder auch auf ganz bestimmte Fans. Bei ECW kennt man das ja, den Typ mit dem Strohhut in der ersten Reihe oder irgendwelche Typen, die
Ja,
sich
oder
als Hulk
den einen
Hogan.
Glatzen-Zuschauer, der immer bei jedem Pay-Per-View von WWE gefühlt dabei war,
Ja,
10 Jahre lang.
oder der eine Typ, der bei Brock Lesnar's Entrance so abgegangen ist und David, du bist ja auch ein Mensch, der sich ja gerne auf Crowd-Reactions und so konzentriert und da immer gern sehr viel Wert drauf legt. Gehörst du auch zu der Fraktion, die im Zuschauerraum auch mal rumgucken, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind?
Ja, extrem sogar. Deshalb fällt mir halt auch immer dieses Verhältnis auf, gerade wenn ich halt alte War gucke, neue War oder Pay-Per-Views, wie anders die Zuschauer gestaltet sind, also welche Leute da überhaupt hingingen, auch ob Alter, Struktur, Geschlecht oder von der Art her. Und was ich halt auch immer super interessant fand, damals, gerade in Attitude-Zeit, halt die Plakate, da waren halt teilweise
Das war krass.
richtig geile Sachen, oder wenn zum Beispiel Ric Flair reinkam, da stand halt ein Woo, was halt durch die ganze Halle ging, also was dann irgendwie aus 50 Plakaten bestand.
Ja.
Weil das Motto war ja im Grunde genommen, es waren so viele Plakate, dass jeder irgendwas machen musste, um aufzufallen, damit sein Plakat im Bild war. Und die Leute haben sich richtig geile Sachen einfallen lassen.
Das stimmt.
Und generell im Publikum auch, du siehst das auch in der ersten Reihe, ich achte da sehr drauf. Beim letzten Pay-Per-View zum Beispiel war da halt einer, der ging mir voll auf den Zeiger, der hat nämlich immer auf sein Handy geguckt. Kann aber genauso gut anders sein, wie zum Beispiel bei WrestleMania 18, Rock gegen Hogan. wo ich eigentlich die Hälfte der Zeit immer auf die Crowd hinter dem Ring geguckt habe, auf die ersten Reihen, weil die so ausgerastet sind, aufgesprungen und ähnliches. Also ich finde das sehr interessant und ich finde, das gehört auch zum Wrestling dazu. Also nichts ist schlimmer, als wenn Zuschauer einfach nur sitzen.
Ja, und es gehört auch dazu, dass sich Zuschauer gerade bei so ganz großen und besonderen Events, also sei es jetzt WrestleMania, Survivor Series, SummerSlam, was auch immer, oder von mir aus auch beim Karat, also bei der WXW, das habe ich letztens auch gesehen, dass es da eine Gruppe gab, die sich zum Karat besonders festlich angezogen haben, weil sie halt gesagt haben, das ist unser Highlight des Jahres und kamen dann alle in Anzug und die Damen dann in entsprechender Abendgarderobe. Das finde ich halt schon nett, also auch, dass du auch für dich diesen Event so was Besonderes machst und nicht einfach nur sagst, so, komm, ich gehe jetzt dahin. Also ich gehöre jetzt selber zur Fraktion, die einfach dahin gehen und eine gute Zeit haben wollen. Aber trotzdem ist es natürlich geil, wenn du dann eben so Hardcore-Fans hast, die dann wirklich sich Mühe geben, auch in der Vorbereitung und da auch wirklich noch mehr aus dem Event rausholen. Das gibt dem Event auch, finde ich, gleich einen ganz anderen Stellenwert. Und was
Man
du.
muss aber ein bisschen sagen, bei WWE werden ja Hardcore-Fans ein bisschen auch abgestraft. Also
Das.
erstmal ist es so, du darfst nicht mehr jedes Plakat reinnehmen. In Amerika ist es halt so bei den TV-Tappings, also bei den Aufnahmen, dass halt vorher geschaut wird, was steht auf den Plakaten. Und wenn das zum Beispiel in der Zeit, wo Roman Reigns gepusht wurde, wurden halt fast alle sehr negativen Plakate den Leuten abgenommen. Die
Das
durften
stimmt,
die nicht
ja.
mit reinnehmen. Genauso hatten wir halt auch vor ein paar Monaten den Fall, dass halt im Publikum saß halt einer, der war verkleidet als Randy Savage, einer als Hulk Hogan. Und die Crowd, also das Publikum, hat diese Jungs die ganze Zeit gefeiert, wenn im Ring zu langweilig war.
Ja, das
Irgendwann
stimmt.
kam die Security, hatte die gebeten, doch nicht mehr aufzustehen, weil jedes Mal, wenn diese Jungs aufstanden, ist die Halle ausgerastet. Und die sollten sich dann auch umsetzen. Und das Problem war in dem Moment halt nur für Vince, dass The Rock auch noch an dem Abend aufgetreten ist. Und man kann allen was verbieten. Die Kommentatoren sind nicht drauf eingegangen, die anderen Wrestler nicht. Nur The Rock kam raus und das Erste, was der macht, geht aus dem Ring mit dem Mikrofon und geht zu den Jungs und macht mit denen erstmal Smalltalk und hat Spaß, was die Crowd natürlich abgefeiert hat. Aber man muss halt das wirklich beachten, dass die WWE sehr stark drauf aus ist, dem Zuschauer die Meinung zu verkaufen, die sie selber möchte. Also den Eindruck zu vermitteln, zum Beispiel, was weiß ich, Roman Reigns, alle lieben ihn, dann merkt man das beim Entrance, dass sie halt ganz schnell diese Plakate zeigen, diese zwei, drei, wo halt was Positives ist, von wegen Roman Empire und so. Und das andere versuchen zu vermeiden. Und das war halt damals zum Beispiel Attitude-Zeit weniger oder jetzt wie bei dir bei WXW. Das ist auch ganz anders, weil da gehen die Leute hin, die haben halt auch die Freiheiten und dadurch ist es halt auch cool, wenn die dann halt wirklich kreativ sind und das zelebrieren.
Ja, ist dir auch aufgefallen, dass gerade bei WWE zuletzt ganz oft auch während der Matches in Zuschauerränge irgendwie gezoomt worden ist oder umgeschnitten worden ist? Ich fand das ganz merkwürdig, als ich jetzt die letzten, was war es, Raw, glaube ich, gesehen habe, wo dann nach jeder etwas heftigeren Aktionen irgendwie dann ins Zuschauerbereich geschnitten worden ist, wo dann die Leute entweder überrascht geguckt haben oder irgendwie gejubelt haben oder sonst irgendwas. Das fand ich
Oder
fast
der
schon
Moment gerade vorbei war.
genau das, ja. Ich fand das total verstörend und das hat mich irgendwie so, dieses ständige Hin- und Herschneiden, auch bei 205 Live war das, glaube ich, auch so, das hat mich echt kirre gemacht, weil ich will doch das Geschehen im Ring sehen und klar, es ist schön mal die Zuschauer zu sehen, aber doch nicht am laufenden Band während des Matches, weil da will ich ja Teil des Matches sein und nicht irgendwie so sehen, wie sich das dicke Kind von nebenan freut.
Ja, aber ich kann schon verstehen, warum sie es machen. Man muss halt jetzt mal auf die Crowd achten, wenn man die Kamera hat, wo man die halt gut sehen kann. Es ist halt in den letzten Monaten und der letzten Zeit halt wirklich so, dass die mit den Händen mit dem Arsch auf den Händen sitzen.
Ja.
Wirklich kaum aufstehen, auch bei Promos, dass halt kaum eine Reaktion ist. Und die halt natürlich bedenken, okay, wenn der Zuschauer das sieht, dann kommt das alles lame rüber. Gerade bei Promos ist es halt ein totaler Killer. Wenn du dann, ist ganz lustig bei Trailern vor Pay-Per-View-Matches, wenn du halt eine Promo siehst und dann anschließend wird halt also so ein Sound eingespielt von dem Publikum, was ausrastet, aber du weißt,
Ja, das ist immer geil.
live war es gar nicht so und dann versuchen sie halt so diesen Eindruck ein bisschen zu kaschieren oder zu verbessern für den Zuschauer, glaube ich, weil die haben halt echt das Problem, dass die Reaktion, wie soll man sagen, die Leute sind sehr passiv geworden.
Das stimmt, ja. So würde ich es auch
Und
ausdrücken. Auf jeden Fall, da, es gibt ja auch noch kaum originelle Chants bei WWE-Shows.
ja.
Weißt du, wo die dann wirklich mal mitgehen und sich auch irgendwie was, wo einer mal was anfängt und dann macht der Rest der Crowd das mit. Das hast du ja eigentlich fast nur noch bei der Raw-Show nach WrestleMania oder halt eben wirklich bei WrestleMania selber, wo die Leute einfach Bock drauf haben, weil sie dafür einmal quer über den Globus gereist sind. Ne? Aber bei
Genau,
den.
wobei da dann das Lustige ist, dass die WWE genau an dieser einen Raw-Sendung nach WrestleMania so gut wie nie drauf eingehen.
Ja, natürlich.
so tun, als wäre es nicht so. Dann einfach nur sagen, ja, hier WrestleMania-Crowd, nee, WWE-Crowd ist immer richtig cool, aber nie halt darauf eingehen, was sie halt machen oder was sie rufen. So, teilweise sogar das Gegenteil machen. Also wenn die, was weiß ich, eine Szene nach WrestleMania, Big Show nimmt Sheamus und Orton auseinander, weißt du, das Publikum chantet wie irre von wegen Thank you, Big Show und Co. Und die Kommentatoren sagen in dem Moment von wegen, ja, die Crowd hasst Big Show dafür, was er jetzt macht, und du denkst einfach nur, hä?
Ja. Das ist manchmal sehr merkwürdig. Aber das liegt halt daran, dass WWE halt eben auch immer sein Produkt verkauft und seine Linie dadurch eben auch durchziehen will. Ne? Also gab es ja schon ein paar Mal, dass man einfach das Gefühl hat, so, was redet ihr denn da? Das ist doch, widerspricht doch alle dem, was ich hier gerade sehe. Aber da muss
Oder
man.
Mixed Reactions, das ist mein Lieblingsausdruck immer.
Ja.
Wenn die sagen Mixed Reactions, wenn zum Beispiel, also ich, Cena gegen AJ Styles am Anfang, weißt du, so irgendwie 99% der Halle AJ Styles und dann so, ja, Mixed Reactions, denkst einfach nur, ja, klar, genau.
Man muss es halt irgendwie verkaufen. Aber apropos verkaufen, diese Woche ist ja auch hier 205 Live gestartet und eine Show, die sich komplett nur um die Cruiserweights dreht. Und die Cruiserweights haben ja auch eigentlich gar keine Reaktionen bekommen, also bis auf wenige Ausnahmen.
Hast du die Fotos der Halle gesehen?
Ich habe nur den Event selber gesehen. Wieso? Was
Achso,
war?
ja, es sind halt Fotos nach der Sendung aufgetaucht im Netz, mehrere von der Halle, und die war so gut wie leer. Also da hat ein Twitter-User halt gepostet aus der Halle, dass Leute sich umsetzen mussten,
Okay.
so dass es halt vor der Kamera nicht so leer aussah. Die haben auch bei den Kameras drauf geachtet, dass nur diese eine Seite gezeigt wurde,
Okay.
weil die andere war komplett leer, Oberrang, komplett Licht aus, alles leer. Es waren vielleicht nur noch 2000 Leute in der Halle.
Also sprich bedeutet das, dass die Leute sich SmackDown angeschaut haben und dann nach Hause gegangen sind?
Genau, und das war genau das, was ich schon vorher vermutet hatte im letzten Podcast, dass es den Leuten auch einfach zu lang ist. Weil das Problem ist, wenn du es andersrum machen würdest, vielleicht würde das vielleicht besser gehen, aber selbst das nicht. Du musst ja bedenken, okay, die Show geht halt mit Dark Matches, sagen wir, 3 Stunden. Vorher kommst du ja eh schon, muss ja eher kommen wegen Parkplatz und so weiter. Also bist du so, sagen wir, 5 Stunden insgesamt beschäftigt.
Ja.
Dann noch anschließend eine Show sitzen bleiben, wo du dann noch Charaktere hast, mit denen du ja, weil das Booking so war und weil es halt dir so präsentiert wurde, du nichts anfangen kannst.
Ja.
Das ist richtig, richtig schwer und das macht auch gar keinen Sinn. Eher Sinn hätte es gemacht, meiner Meinung nach, wenn man diese Show erst einmal zum Beispiel im NXT-Lager machen würde. Also erst mal im kleinen Rahmen mit entsprechender Smart Crowd, wo es halt auch nicht darauf ankommt, ob die Halle jetzt brechend voll ist oder nicht.
Ja, es ist halt extrem schwierig. Also die Cruiserweights haben es sehr, sehr schwer aktuell und ich weiß auch nicht genau, was das Patentrezept dafür ist. Also ich glaube einfach, dass das, wie sie es jetzt machen, ist halt nicht ideal, weil wie du gerade sagst, ne, wie sollen die Leute noch Bock haben auf eine Show, wenn sie gerade eben schon eine Show hinter sich haben oder anderthalb eigentlich mit den Dark Matches und mit dem Drumherum, was da eben auch noch mit dazu gehört. Ich habe das bei
Oder
WrestleMania.
vor allem, Entschuldigung, stell dir mal einfach du bist im Publikum diesen Abflach vor. Du hast zum Beispiel als letztes Segment, siehst du den Undertaker, weißt du, dein Herz rast eh, hast eine Pelle auf dem Arm. Und dann Show vorbei, Licht aus im Grunde genommen, beziehungsweise Licht an in dem Falle. Du sackst runter, so emotional, bist einfach so richtig so, wow, was war das denn? Und dann, jetzt kommen die Cruiserweights, wo du auch
Ja.
denkst, hä? Das geht nicht.
Ja, eben. Also das ist halt wiederum das Ding, dass WWE es bis jetzt noch nicht geschafft hat, irgendwie eine emotionale Bindung zu den Cruiserweights herzustellen oder überhaupt irgendwelche Charaktere dazu erstellen. Und da ist dann eben der Punkt erreicht, dass die Leute, wie du gerade gesagt hast, ne, da hast du dann auch irgendwann keinen Bock mehr, noch irgendwie so da mitzuchanten, nur um die Wrestler zu unterstützen. Also das hat man jetzt, finde ich, auch bei der ersten Show jetzt gesehen. Das ging im Main Event ging das noch ganz gut. Also Rich Swann und Brian Kendrick, da hat man gegen Ende gemerkt, so okay, da kommt sowas wie Stimmung auf, auch wenn es halt wenig Zuschauer waren. Aber die Kämpfe davor, da hast du dich halt gefragt, so ja, was wollen die Jungs da überhaupt? Ne? Diese armen Bollywood-Jungs, die da rumgetanzt sind. Die tat mir wirklich schon leid, weil die haben halt null Reaktion gezogen und auch Nies und wie heißt das, Gulag, auch fast gar keine Reaktion, also auch gar keine Heel-Reaction oder sonst irgendwas.
Was aber nicht ihre Schuld ist, muss man. Also,
Nein,
das ist
nein,
mir
nein.
echt wichtig, dass man das auch so vermittelt. Die Wrestler sind nicht dran schuld, sondern es kommt immer darauf an, wie das präsentiert wurde. Und ja, bis auf Brian Kendrick hat keiner ein Profil bekommen.
Genau, also es ist noch so ein bisschen, ich finde, Rich Swann kriegt langsam so ein bisschen was wie ein Profil, auch TJ Perkins so ein bisschen. Ja, aber da fehlt halt eben noch was. Und das ist aber auch die Schuld von WWE, dass sie das auch im Vorfeld ja nicht richtig aufgebaut haben. Also, sie haben da keine großen Einspieler gehabt. Auch diese erste Präsentation der Cruiserweights bei Raw war halt total scheiße, muss man auch mal sagen, wo der Champion nicht rausgekommen ist und sonst irgendwas.
Ja, die sollten allein auch den Handshake mal weglassen. Das ist ja für Wrestling, ich meine, okay, für ein Turnier ist okay. Wenn man sagt, man verkauft es offiziell als Sport, sportlicher Wettkampf, alles klar, aber anschließend sollte man das auch weglassen. Ich bleibe auch dabei, ich würde das auf jeden Fall von einer kleinen Crowd, würde das ganz anders funktionieren, weil dann hast du halt die Smarks, dann hast du halt meinetwegen 200, 300 Leute in der Halle. Den User am Network juckt es eh nicht, ob da jetzt 200 sind oder 20.000. Denen geht es halt nur darum, dass die mitgehen. Und wenn ein Publikum mitgeht, ein Publikum kann jemanden am Fernseher fast schon eher vermitteln, wer Heel und Face ist und auch einen mitziehen, als es Kommentatoren können.
Ja, das stimmt, ja. Ja, und das hat halt jetzt bei dem, bei der, auch bei dem, bei der Debütshow halt irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also ist auch selbst bei mir, der auch die ganzen Leute oder einen Großteil der Leute, die da gekämpft haben, auch schon von vorher kennt und durchaus eine emotionale Bindung zu denen eigentlich hat, da habe ich da vorgesessen und dachte mir so, ja, das ist ja ganz schön. Und ich freue mich für euch, dass ihr jetzt da irgendwie eure Paycheck bekommt und wahrscheinlich auch mehr verdient als in Indies. Aber so, da ist halt kein Funke übergesprungen. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt eben so der ideale Weg ist. Und jetzt muss man halt mal abwarten. So wie ich es verstanden habe, soll es ja so sein, dass quasi bei 205 Live die Fäden aufgebaut und dann bei Raw wieder fortgesetzt werden. Oder wie siehst du das?
Ich glaube auch, dass es so sein wird, nur halt, es wird ja jetzt schon gemunkt, dass es intern nach der ersten Sendung schon hieß, dass es vielleicht doch gecancelt wird, weil die halt schon geschockt waren über die Reaktion. Wo ich mir aber auch anfassen muss, dass jeder Wrestling-Fan hat doch genau das erwartet. Also, oder hast du was anderes erwartet? Ich habe genau das erwartet.
Also ich habe es befürchtet, sagen wir es mal so, dass es halt so laufen wird. Ne? Also das ist halt einfach dieser komplette Overflow, den sie jetzt da bringen. Das war, ich meine, früher hat Superstars und sowas jetzt ja gecancelt worden. Es hat auch keinen Arsch interessiert. Das hat man halt dann mitgenommen, weil man eben in der Halle war. Und genauso werden jetzt eben auch die Cruiserweights behandelt. Ne? Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes und es ist halt nicht durchdacht. Und klar, wie soll ein Zuschauer noch da komplett mitgehen und da sich reinfallen lassen, wenn es halt irgendwie 5 Stunden sind? Also ich schaue mir auch nicht einen 5-Stunden-Film an und sage dann danach, boah, geil, ne? Und dann, wenn dazwischen noch so viel Leerlauf ist, dann muss ich auch mal sagen, du hast ja dann gerade bei den TV-Tapings, wenn die live sind, du hast ja dann auch Pausen dazwischen, also mit Werbepausen und all so ein Kram. Also das ist ohnehin anstrengend, sich eine Live-Show in den USA anzuschauen. Das ist nicht so angenehm wie jetzt hier in Europa, wo du dann wirklich Kampf, 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 dann hast du 20 Minuten Pause oder so und dann geht's halt weiter, sondern da hast du ja wirklich dann auch innerhalb der Kämpfe Unterbrechungen teilweise und ach, das wo du dich fragst, so, wie passt denn das jetzt zusammen? Ne? Das ist halt alles schwierig und
Ja, vor allen Dingen, man muss ja noch bedenken, selbst ohne Pausen und so weiter, eine gute Wrestling-Show ist halt emotional so aufgebaut, dass sie halt mit einem Highlight endet. Dass die Spannung halt immer weiter steigt. So, und dann haben wir zum Beispiel, wie gesagt, bei SmackDown, sagen wir zum Beispiel, am Ende ist echt der Undertaker, dann hast du halt dieses Highlight. Und danach kann nichts mehr kommen. Sagen wir zum Beispiel, bei WrestleMania 18 war genau dasselbe. Der Co-Main-Event war halt Hulk Hogan gegen X-Rock. Die Crowd-Reactions mega. Und
genau.
dann kam eigentlich der eigentliche Main-Event, der gar keine Reaktion, wirklich gar keine Reaktion mehr zog, obwohl die Crowd sehr stark war. Aber die Luft ist in dem Moment raus. Du bist einfach emotional, du hast alles gegeben und das darf man halt nie vergessen. Und das vergisst die WWE gerade irgendwie oder ignoriert es, ich weiß es nicht.
Ja, das
Aber
war.
es geht nicht. Selbst wenn die jetzt ein mega Five-Star-Match rausknallen würden als Cruiserweights, es würde nicht klappen, weil du einfach echt schon platt bist als Zuschauer.
Ja, es war ja bei WrestleMania 32 in diesem Jahr so ähnlich, weißt du, dass du eigentlich mit Shane McMahon gegen den Undertaker, das war zwar an sich ein beschissenes Match, aber du hattest halt diesen großen Aufreger am Ende und danach warst du fertig.
Ja.
Muss man so ganz blöd zu so sagen. Und ich hätte danach, hätte man auch sagen können, diese Card ist vorbei und ich gehe nach Hause. Oder hier mit AJ Styles und John Cena zuletzt, was war das, beim SummerSlam oder wann war das? Wo du auch einfach in der Midcard halt das stärkste Match gehabt hast und danach mussten halt noch irgendwie die anderen Jungs ran. Also,
Ja, oder
ja.
damals Undertaker gegen HBK.
Ja.
Wo einfach du warst da mehr gepackt, du gingst da so mit, du warst ja als Zuschauer irgendwann sogar echt am Schwitzen und dann das Ende eigentlich. Dann willst du auch nicht wirklich mehr sehen, sondern du bist ja glücklich. Das ist so wie bei, sagen wir zum Beispiel Herr der Ringe, der dritte Teil. Bestes Beispiel. Das Finale ist da und jeder im Kino denkt einfach, okay, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt lass den Abspann kommen und dann kommt noch eine halbe Stunde, wo die labern.
Ach so, ich dachte, du meinst, wo der blöde Frodo den Ring da noch hochschleppen muss. Das fand ich auch schon sehr anstrengend.
Ja, ich meine, das ging noch, aber sagen wir zum Beispiel, da gibt es anschließend die Krönung,
Ja.
alles gut, aber dann kommen noch diese 30 Minuten, wo sie zeigen, was ist in Hobbiton passiert, dann der Abschied und so weiter, was einfach, irgendwo ist ein Cut und wenn du merkst, da ist ein Cut, danach kannst du nichts mehr machen, egal wie toll es ist, es kann den Zuschauer nicht mehr zurückholen.
Ich finde, der Vergleich mit den Hobbits und den Cruiserweights, der hinkt jetzt aber hier ein bisschen.
Ja, die haben auf jeden Fall keinen Ring.
Das stimmt. Nee, aber grundsätzlich können wir, glaube ich, dieses Thema so abschließen, dass die Cruiserweights aktuell Das ist halt echt ein schwieriges Thema und ich habe auch echt ein bisschen Schiss davor, wie lange die Jungs da noch bleiben, wenn das so weitergeht, weil es bringt ihnen nichts, es bringt WWE nichts und es sorgt vor allem nicht dafür, dass irgendwie Cruiserweight Wrestling wieder groß wird, weil aktuell ist es halt genau das komplette Gegenteil, dass man sagt, so, ja, nee, das Cruiserweight Wrestling passt nicht zu WWE. Das ist momentan mein Gefühl und das ist auch und es wird auch innerhalb von WWE nicht so angesehen wie das normale Roster.
Ich wollte gerade sagen, es fängt doch schon damit an, dass einfach schon die Optik verändert wird, wenn in den normalen Shows oder im Pay-Per-View ein Cruiserweight-Match ist. Das fühlt sich halt nicht an wie halt, okay, wir sind Teil davon, sondern ja, das ist jetzt so ein Extra, was eingeschoben wird.
Ja.
Und das ist halt schon für mich allein schon ein Todesurteil, weil du das nicht machen darfst, weil ein Zuschauer, das muss gleichwertig behandelt werden, beziehungsweise es muss als Teil von dem angezeigt werden.
Ja, ich glaube,
Anders funktioniert es nicht.
man hat sich dadurch erhofft, dass es irgendwas Besonderes wird. Weißt du, dass man sagt so, oh, ja, ihr habt anderes Licht, ihr seid was Besonderes, aber spätestens bei Sin Cara hat man ja gesehen, dass das bei Wrestling nicht funktioniert. Aber das hat halt nicht geklappt, aber ich kann das halt auch nicht verstehen. Ich finde, das hätte man halt eben bei so einem Cruiserweight Classic Tournament, war das halt gut so, auch mit der anderen Beleuchtung und mit dem anderen Farbe vom Apron und von den Seilen und so. Das war alles vollkommen okay, aber jetzt in den Shows wirkt es halt einfach deplatziert. Und wie du gerade gesagt hast, das wirkt halt eben dann wie ein Teil, der nicht in die eigentliche Show reingehört. Und dadurch entstehen halt allein von daher so merkwürdige Gefühle, dass du eigentlich dich da fragst, was sehe ich da eigentlich? Wollte ich das überhaupt sehen? Habe ich dafür Geld bezahlt? Und entsprechend sind die Reaktionen bei den Zuschauern.
Ja, ich glaube, die Zuschauer nutzen das auch gerne mal als Pause und so. Du siehst halt schon mal, dass, wenn das Cruiserweight-Match ist, dass da halt sehr viel Bewegung auf den Treppen ist.
Ja, eben. Also es ist halt nicht gut, dass dann die Cruiserweights zur Pinkelpause herhalten müssen irgendwie. Oder zur Getränkepause, je nachdem, was gerade ansteht. Letzte Frage vom Dominik war zur Tweener-Geschichte. Wie sehen wir das Tweener-Image von Shinsuke Nakamura? Weil man hat ja schon das Gefühl gehabt, dass Nakamura jetzt ein bisschen aggressiver vorgegangen ist. Ist Nakamura für dich ein Tweener?
Erstmal solltest du, glaube ich, einmal definieren, was ein Tweener ist. Ich hoffe, das ist dann für die Zuschauer gut.
Ja, ein Tweener ist sozusagen jemand, der weder klar gut noch klar böse ist. Der steht sozusagen, der geht meistens seinen eigenen Weg, aber da kann es halt auch passieren, dass der sowohl gegen die guten Jungs fädet, als auch gegen die bösen und der lässt sich halt nicht so klar dazu sortieren, wie das jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel, John Cena ist das Ober-Babyface. Also,
Genau, ich gebe nie auf, ich gebe alles und ich mache immer fair.
genau,
Und
und
Stone Cold ist der perfekte Tweener gewesen, zum Beispiel, weil er wurde zum Beispiel gefeiert, obwohl er eine Heel-Aktion, also Bösewicht-Aktion gemacht hat. Er hat Mittelfinger gezeigt, er hat Matches eingegriffen, er hat Stuhlschläge gemacht, gegen Regeln gestoßen, gegen Babyfaces, also gegen Lieblinge gekämpft, gegen Bösewichte. Das ist dann halt ein Tweener, weil er trotzdem jetzt nicht feige war oder nicht nur böse Aktion, sondern er hat einfach alles gemacht.
ja, also man muss einfach da sagen, da geht es dann gar nicht so sehr um das klassisch Gut oder Böse, sondern es geht einfach darum, dass die halt dann ihren eigenen Weg gehen, um es einfach mal so zu sagen. Und das bei Austin war es dann eben auch mal so, dass er halt dann irgendwelche Leute gedemütigt hat. Und wenn es halt nur Vince McMahon gewesen ist, aber wenn man sich dann das hinterfragt, was er da getan hat, da war das eigentlich eindeutig was jetzt moralisch nicht richtig gewesen wäre, ne? Auch wenn es halt lustig war.
Ja,
So.
und jetzt Nakamura, genau, wenn man halt das überlegt, na, was macht er denn, was moralisch nicht richtig ist, oder macht er jetzt irgendwie typische Heel-Aktion? Ich würde Nakamura nicht unbedingt als Tweener ansehen, ich würde ihn eher als Face ansehen, der halt stiff wrestelt, also hart wrestelt, und deshalb schon leichte Tweener-Einflüsse hat. Also er hat halt nicht dieses klassische Babyface von, ja, ich halte mich an Regeln, sondern ich mache schon meine Sache. Aber im Ring als auch in den Promos, ich würde ihn halt nicht als Tweener bezeichnen.
Ich sehe es auch nicht so, dass Nakamura ein Tweener ist. Also klar, er hat jetzt da so ein paar Segmente gehabt, wo er dann die Security verkloppt hat und solche Sachen und sich auch so ein bisschen über über hier William Regals Anweisung hinweggesetzt hat. Aber Nakamura ist für mich auch ein ganz klassisches Babyface, aktuell ein Fighting Babyface. Und der bricht ja auch innerhalb der Matches. Klar, hier und da sind da mal so Ansätze mit diesem Würgen in der Ringecke und so. Aber das ist halt so, das lasse ich mir halt eben dann noch gefallen. Dafür ist er nicht Tweener genug, um es mal so zu sagen. Für mich ist das nach wie vor ein Babyface, was halt dann mit solchen teilweise unfairen Aktionen, so ein bisschen unfaire Aktionen, dann eher die Zuschauerreaktion ziehen will, weil es halt dann eben so der Kontrast dazu ist. Also ich finde aktuell Nakamura eben als Babyface ganz unterhaltsam. Auch wenn ich sagen muss, dass halt die letzten Matches gegen Samoa Joe nicht so gezündet haben, wie ich mir es erhofft habe, um es mal so auszudrücken.
Ja,
Ja.
ich glaube, Nakamura braucht auf jeden Fall eher einen schnelleren Gegner, glaube ich. Auch wenn
Das
Samoa Joe sehr schnell ist, aber ich glaube, die besten Matches, die ich von ihm bislang sah, war halt immer gegen jemand, der halt sehr schnell reagiert, auch generell ein bisschen akrobatischer ist. Ich glaube, dann wirkt auch alles besser, beziehungsweise er kann auch dann die Moves von Nakamura besser verkaufen.
Ich glaube, das Problem liegt eher darin, wie sein Gegner von der Grundeinstellung her ist. Was gegen Sami Zayn zum Beispiel hat das hervorragend funktioniert, weil Sami Zayn dieses Underdog-Gimmick verkörpert hat, ne? Weil er war ja klare Außenseite gegen Nakamura und hat gekämpft, gekämpft, gekämpft. Und dadurch hat sich dann so eine Art Spirale entwickelt, wo man dann immer, man war eigentlich für beide in dem Moment. Und bei Nakamura und Joe ist einfach das Problem, dass du zwei dominante Charaktere hast, die auch gleichzeitig immer in ihren Kämpfen extrem dominant sind und ihren Gegner beherrschen. Und wenn das aufeinander trifft, dann hast du halt so eine Art Stillstand. Weißt du, da treffen zwei aufeinander, wo du sagst, ja, das ist gut, was sie da machen, aber irgendwie bewegt sich da halt nichts. Und da war es halt auch für mich da irgendwie schwer, so den Bezug in die Kämpfe reinzukriegen, weil das eben, das war halt immer so ein Hin und Her und Hin und Her und am Ende hat irgendwie jemand gewonnen und man fragt sich, okay, ne, wieso ist das jetzt passiert? Aber es war halt eben nicht diese emotionale Achterbahnfahrt, die man sich bei einem Nakamura und Zayn zum Beispiel da erhofft hat. Und genauso auch Joe und Finn Bálor war ja auch so ein ähnliches Beispiel, wo es halt auch nicht in den nächsten Gang reingekommen ist. Und ich weiß auch bis heute nicht genau, wieso. Das waren alles gute Kämpfe und saubere Kämpfe, aber da haben es auch die wenigsten Kämpfe geschafft, so diese nächste Hürde zu nehmen, um wirklich auf das ganz große Theater zu kommen, so in dem
Ich
Sinne.
glaube, Joe funktioniert zum Beispiel am besten, wenn er wirklich jemand hat, der halt ihm klar unterlegen ist.
Ja. Oder halt, es wird ja sehr viel gemunkelt um Joe gegen Brock Lesnar, also sprich jemanden, der ihm überlegen wäre und wo sich Leute
Genau,
halt
also,
eben.
aber es geht halt nicht dieses auf gleicher Höhe, weil Nakamura war halt auf gleicher Höhe, nur halt zwei verschiedene Arten.
Genau.
Ja.
Ja, das ist ein schwieriges Thema, aber ich sehe auch Nakamura nicht als Trainer da in der klassischen Rolle. Ja, jetzt haben wir hier schon wieder eine halbe Stunde verquatscht mit jede Menge Fragen, aber das ist super, weil ich finde diese Fragenrubrik klasse und insofern schickt uns da gerne eure Ideen, Wünsche, Fragen, auch wenn wir irgendwas für euch rausfinden sollen, wie jetzt heute mit den Ratings oder sonst irgendwas, wenn wir irgendwas erklären sollen, schickt uns das einfach und fragt uns einfach.
E-Mail-Adresse.
Genau, wollte ich gerade sagen. Fragen@headlock.de ist the place to be, wollte ich gerade sagen. Ist auf jeden Fall die Anlaufstelle. Ansonsten halt bei Facebook einfach reinschauen und mir da eine Nachricht schreiben. Das sehen wir auch. Und der Flo sieht das auch. Also irgendjemand kriegt das auf jeden Fall mit.
Wir lesen auf jeden Fall alles, was reinkommt.
Genau, das auf jeden Fall. Ich bin manchmal gerade jetzt aktuell ein bisschen säumig, was die Antworten angeht. Da nicht böse sein. Ich bin leider etwas beschäftigt. Aber es wird auf jeden Fall alles gelesen. Und ihr seht ja auch, das kommt dann hier in die Fragenrubrik im Podcast rein. So, halbe Stunde verquatscht, dann lass uns doch mal zum Undertaker kommen, würde ich mal
Ja, lass mal
sagen.
den Gong erklingen.
Genau, lass mal den Gong erklingen. Ja, der Undertaker, bei SmackDown letztens zurückgekehrt, inzwischen ja in einem gesetzten Alter von 51 und es wird immer noch gemunkelt, dass da noch ein Kampf in ihm steckt oder vielleicht sogar noch mehrere. Wird mal sehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen die Karriere des Undertaker durch. Das ist ja auch schon eine ganze Zeit her, dass er bei WWE debütiert hat, aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Das wissen ja vielleicht manche gar nicht, dass er ja davor auch schon bei der WCW und bei der noch in anderen Ligen, in der WCCW genau gesagt, aktiv war. Also er hat 1984 angefangen und den größten Sprung hat er dann eigentlich so 89 geschafft, da ist er dann nämlich zu World Championship Wrestling gekommen. Davor hat er dann eben als Master of Pain gekämpft mit einem ganz klassischen Psychopathen-Gimmick, nämlich dass er vorher Leute umgebracht hat angeblich. Bei der WCW war er dann Mean Mark Callis im schwarzen Leder und allem drum und dran und wurde dann auch vorgestellt als jemand, der gerne Ozzy Osbourne hört und eine Vorliebe für das Halten von Schlangen hat. Also typischer Bad Guy, durch seine große Statur natürlich auch jemand, der dafür prädestiniert war, ja, kleine Gegner in Grund und Boden zu stampfen. Wurde dann auch relativ schnell in ein Tag Team mit Dangerous Dan Spivey geworfen. Also Dangerous Dan Spivey kennen vielleicht noch einige als Waylon Mercy. So die ursprüngliche Vorlage zum, wie heißt der Gute nochmal, zu Bray Wyatt. Und ja, fehdete dann gegen unter anderem die Road Warriors mit den beiden zusammen und kam dann aber auch irgendwann Singles Push, kämpfte gegen Lex Luger, das ist der Kampf, der mir da immer im Kopf bleibt. Hat aber.
Erschreckend.
Ja, also das war.
Lex Luger bleibt keinem Menschen im Kopf.
Ja, das, aber Lex Luger war damals halt echt eine große Nummer, weil er damals US-Champion und hat da die WCW damals quasi angeführt. Was ich dann ganz lustig fand, er hat wohl, das habe ich jetzt auch heute zum ersten Mal gelesen, dass er diesen finalen Kampf gegen Lex Luger beim, das war Great American Bash 1990, hat er mit einer ausgekugelten Hüfte bestritten und Hüftprobleme begleiten ja den Undertaker seit jeher. Und danach ist er dann eben auch auf den Radar von WWE bzw. WWF gekommen und ist dann 1990 rübergekommen zu WWF. Und das habe ich heute auch zum ersten Mal gelesen, dass er in seinem ursprünglichen Namen natürlich die meisten Wrestler, bevor sie eben wirklich in den großen Shows debütieren, wie das ja der Undertaker dann bei der Survivor Series getan hat, die dürfen natürlich dann trotzdem schon mal bei einer Hausshow irgendwie antreten oder bei einer kleineren TV-Show. Und Undertaker ist dann wirklich schon mal vorher angetreten bei Superstars und mit dem Namen Kane The Undertaker. Finde ich ganz witzig, weil aus heutiger Sicht wissen wir ja, dass Kane ja dann der Name von seinem kleinen Bruder gewesen ist, mit dem er dann ja auch sehr viel gefehdet hat.
Klein.
Ja, klein in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, die meisten, die heute noch Wrestling schauen, werden wahrscheinlich das Debüt vom Undertaker bei der Survivor Series 90 im Kopf behalten haben, wo er ja mit Brother Love zum ersten Mal zum Ring gekommen ist. Das war ja dein ursprünglicher Manager und der Undertaker war
Der
dann.
ging gar nicht. Aber zum Glück haben sie da schnell gewechselt. Aber das Debüt war heftig. Also, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Survivor Series 91, ne?
Genau,
Nee, 91.
90, genau.
90, weil da zeigen sie die Reaktion von, weil da waren halt sehr viele Kinder im Publikum. Und das war nicht gespielt, die hatten richtig Schiss vor dem.
Genau, also da muss man sich halt wirklich dann vorstellen, der hat ja wirklich dieses noch deutlich getragenere Totengräber-Gimmick gehabt, wo er dann wirklich noch langsamer reinkommt und auch noch untoter wirkt, als dass er es heute tut. Ne? Das war ja wirklich dann so dieses Zombiehafte, was er dann noch an den Tag gelegt hat, mit dem großen schwarzen Hut und den grauen Stulpen und den grauen
Er war
Handschuhen
auch
und so.
deutlich blasser.
Genau, das auch. Ja, und auch die Ringe unter den Augen, der war halt echt so auf untot geschminkt, um es mal so zu sagen. Und hat dann ja auch gleich Coco Beware ziemlich schnell abgefertigt in dem Kampf. Und hat sich ja damals auch noch durch eine ganz andere Kampfweise hervorgetan. Also, das muss man halt auch mal sagen. Also, ich fand damals Undertaker-Kämpfe, mal abgesehen davon, dass der Entrance halt unfassbar beeindruckend war, aber Undertaker-Kämpfe damals waren halt echt auch verflucht anstrengend. Weil das
Ja,
Undertaker.
aber das passt zu ihm trotzdem.
Ja,
Also ich
ja.
weiß noch, dass der selbst damals war der schon, selbst meine Schwester, Lieblingswrestler von meiner Schwester, war das damals direkt der Undertaker. Weil bei ihm war es halt schon so, die Matches waren technisch echt schwer also sehr schwere Kost, weil halt sehr, sehr langsam. Aber er hatte halt diese extreme Ausstrahlung, was er halt gemacht hat, was er auch seine ganze Karriere über durchgezogen hat. Er hat dieses Gimmick dermaßen zelebriert und ausgelebt, dass es einfach irgendwo auch so war, dass man nicht weggucken wollte
Ja.
und weggucken konnte.
Er hat halt einfach immer irgendwas Besonderes gehabt, dass du es sehen wolltest. Der Undertaker war eine Attraktion von Tag 1 an, dass er bei WWE, WWF den Fuß in den Ring gesetzt hat. Das hat, glaube ich, kein anderer geschafft, dass du wirklich sofort diesen Typen, wenn du den zum ersten Mal siehst, den behältst du. Und du kannst heute noch auf die Straße gehen und sagen, nimm mir mal einen Wrestler. Und die 90% der Leute, die in den 90ern Wrestling gesehen haben, sagen entweder Hulk Hogan oder ein Undertaker.
Selbst so, also wenn du jemanden ansprichst auf der Straße, Wildfremden, könnt ihr gerne mal testen, kennst du den Undertaker, wird, glaube ich, fast jeder nicken. Weil dieser Name, der wurde halt schon zur Geschichte. Also jeder kennt diesen Mann.
Genau. Der wurde dann auch, also der Undertaker wurde dann auch relativ schnell gepusht. Also er kam relativ schnell nach oben, hatte dann nach dem Debüt bei der Survivor Series eine kleine Fehde gehabt, erstmal mit Warrior unter anderem, auch mit Jimmy Snuka. Ganz, ganz furchtbarer Kampf bei WrestleMania 7. Also WrestleMania 7 ist ja eh ein komischer Event, ich weiß noch
Ich meine,
genau.
das lag aber auch an Snooker, der gebotscht hat wie sonst was.
Ja, das war kein schöner Kampf. Am Ende hat auf jeden Fall Undertaker da ganz klar gewonnen. Aber das war
Moment,
halt.
aber du hast aber jetzt das Wichtigste übersprungen, glaube
Was
ich.
habe ich denn übersprungen?
Das Allerwichtigste für die Anfangszeit vom Undertaker war, dass Brother Love sein Manager abgesetzt wurde und dann kam Paul Bearer da rein.
Das stimmt, das stimmt. Ja, das habe ich tatsächlich übersprungen. Das war dann ja auch, das war auch wichtig fürs Gimmick einfach, dass Paul Bearer dann an der Seite vom Undertaker aufgetreten ist und die Urne getragen hat und eben.
Der hat es aber auch zelebriert, ne? Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, bei den Matches war es halt nicht nur so, es ging nicht nur ums Wrestling, sondern halt, es wurde immer so verkauft, als wenn diese Urne, die Bearer in der Hand hat, dem Undertaker Kraft gab. Und Bearer hat das ganze Match über, jede Minute so zelebriert, dass es auch, was sich dann Situationen gab, Undertaker lag auf dem Boden und dann Bearer kommt daneben, hält die Urne hoch, und denkt, ja, komm, steh auf, und dann macht er diesen, ohne dass er die Beine hochgehen, diesen aufrecht sitzen. Wo einfach das Publikum direkt so, wow, und das hatte dieses Unmenschliche dermaßen gesteigert und Paul Bearer war halt auch ein Glücksgriff, allein schon deshalb, weil er am Mikrofon sehr gut war, also sehr auch heute mag es natürlich peinlich wirken, aber damals muss man da bedenken, sehr viele Kiddies haben dazu geguckt. Die Promos waren wirklich düster. Und wenn er halt immer so geredet hat, das war, ja, Moment, das war auf die Kiddies, war das echt beeindruckend. Das hat halt super getragen und der positive Nebeneffekt, Undertaker musste nicht reden, außer halt sein Rest in Peace. Wodurch, weil er, wenn er dann geredet hatte, das viel mehr Bedeutung hatte. Also dieses Konzept hat wie Arsch auf einmal gepasst. Da hatten sich zwei Such gefunden, das hat alles gestimmt.
Wobei man sagen muss, dass auch dieses Rest in Peace, glaube ich, sehr, sehr spät, also viel später noch kam. Also in den ersten Jahren kann ich mich echt kaum daran erinnern, dass der Undertaker da gesprochen hätte. Also das auch das macht wiederum die Faszination natürlich vom Wrestler aus. Wenn der von der Aura her so eingestellt ist, dass der gar nicht reden muss. Also Beispiel, ich habe letztens nochmal die Doku von Edge gesehen. Edge hat in den ersten Jahren auch kaum gesprochen. Das kann man sich auf heutiger Zeit gar nicht vorstellen. Aber er hat auch kaum gesprochen und irgendwann dann hat man ihn sprechen lassen. Und umso größer ist dann der Impact natürlich, wenn auf einmal dann herauskommt, dass jemand sprechen kann und dass er sich artikulieren kann und dass er auch seinen eigenen Weg dadurch gehen kann. Ne? Und entsprechend gehört das da eben auch mit dazu. Aber
was im Übrigen auch noch cool war, fällt mir jetzt gerade spontan ein, auch im Match zum Beispiel gab es immer wieder dieselben Situationen, die aber irgendwo auch cool waren. Früher war es halt schon so, ein Schiedsrichter war eine gewisse Respektperson, immer. Und beim Undertaker-Match war es halt so, wenn er zum Beispiel jemanden gewürgt hat bis 4 und der Ringrichter zieht ihn von wegen, hey, lass das, dann ist er halt 2-3 Schritte auf den Ringrichter zugegangen. Also fast, als wenn er den halt jetzt ausnocken würde. Und der Ringrichter ist jedes Mal zurückgegangen, von hey, okay. Das hat halt dann auch wieder diese Wirkung. Also es wurde einfach diese Stärke und Kraft, dieses Unmenschliche halt und Unberechenbare wurde halt so verstärkt. Ja. Und das war halt wirklich klug gemacht, auch vom Undertaker. Er hat halt so Kleinigkeiten gemacht, wie zum Beispiel damals hatte er graue Handschuhe, dass er halt vor seiner Schlagserie, die er von unten gemacht hat, die halt kein anderer so gemacht hat, immer den Handschuh kurz lang gezogen hat, also mit gestreckt war und so. Also der hat wirklich diese Bewegungen wahrscheinlich choreografiert vorher oder geübt vorm Spiegel wie ein Irrer, weil er wusste genau, welche Posen wann zu machen sind. Und die hatten dann halt auch einfach eine Wirkung. Das sah toll aus.
Ja, und man musste auch sagen, erneut Stichpunkt Kontraste. Wie du gerade gesagt hast, der Undertaker war eigentlich in der Anfangsphase unfassbar langsam. Also die meisten Aktionen, die er am Anfang gezeigt hat, waren dann eben, das war der Würgegriff in der Ecke und das waren halt eben diese Schläge. Diese Schläge, die immer an den Hals gesetzt waren, was eben auch schon eigentlich illegal ist, aber da hat man es halt irgendwie durchgehen lassen. Das hat es dann eben schon besonders gemacht, weil man sich auch gefragt hat, so, oh, was an den Hals? Das ist ja so unmenschlich, ne? Weil ne, das hat ja auch irgendwie sowas Brutales an sich, ne? Und dann aber hatte der Undertaker auch nach wie vor schnelle Aktionen dazwischen, ne? Und wenn es halt irgendwie der Flying Clothesline, wo du dich gefragt hast, what the fuck, dieser 2,8 Meter große Hühne federt dann in die Seile und springt auf einmal ab. Und das sind dann die Momente, wo dann das Publikum ausgerastet ist, weil es einfach so beeindruckend war, weil man das von den Big Men damals gar nicht kannte. Ne? Also,
obwohl das Heftigste damals war, aber also ich werde das nie vergessen, wo ich das allererste Mal vom Fernseher saß. Ich weiß nicht, welche Veranstaltung, ich weiß nur, dass ich mit offenem Mund da stand, als der den Arm vom Gegner nahm, langsam zur Ringecke ging, dann drauf ging und ich dachte, okay, hier springt er halt ganz normal drauf und haut den halt auf die Schulter, wie es halt jeder andere, was er zu der Zeit gemacht hat. Und dann geht dieser 2 Meter so und so Mann ganz trocken und sicher über das Seil.
Ja.
Bis zur Mitte, was einfach unfassbar beeindruckend war.
Ja, also es ist halt diese Mischung, ne? Aus auf der einen Seite diese Kraft und dann auf der anderen Seite aber auch diese Agilität, die da mitbringt und auch die Sicherheit, die er dann zeigt. Ich meine, wir haben das dann im späteren Verlauf ja auch noch gesehen, wo er dann auch die Dives übers Top Rope und so gebracht hat. Also das können nicht viele Big Men und waren auch nicht viele Big Men bereit, sowas durchzuziehen.
Der Undertaker, was er auch im Übrigen gemacht hat, Entschuldigung, Einwurf, aber das halte ich für sehr wichtig. Er hat auf sehr, sehr viele Standard-Wrestling-Moves verzichtet, die jeder andere gemacht hat. Also er hat ganz, ganz selten Bodyslam gemacht oder was weiß ich, ein Aufgabegriff wie ein Sharpshooter oder sonst was. Er hat ganz viele normale Moves, die er hundertprozentig gekonnt hätte, hat er vermieden, um halt unmenschlicher zu wirken, weil das haben die anderen schon alle gemacht. Er hat sich wirklich auf seine Moves, das waren sehr wenige, total konzentriert und es wirkte halt auch nicht so wie ein Match von anderen. Du konntest immer genau sehen, dass es nur Undertaker-Match, nicht nur, weil es halt langsam war, sondern weil er halt wirklich immer seine Moves gezeigt hat.
Das ist ja der Witz, weißt du, heutzutage regen sich dann Leute darüber auf, so, dass Wrestler nur noch irgendwie ihre eigenen Aktionen zeigen und halt so Ikonen wie der Undertaker, klar, der hat hinterher auch mehr gezeigt, aber gerade in dieser Anfangsphase hat es halt vollkommen ausgereicht, wenn der pro Kampf seine, lass es mich nicht lügen, vielleicht 10 Aktionen gezeigt hat, so insgesamt, wenn es hochkommt. Und da sieht man mal wieder, es kommt nicht beim Wrestling darauf an, wie viele Aktionen du kannst, sondern es geht eher darum, wie du die verkaufst und wie du deinen Charakter dadurch rüberbringst. Also, Nur so, weil das ja gerade mal so der größte Einwand von Indie-Fans ja vor allem ist. So von wegen, der zeigt nur seine Five-Move aus Doom oder sonst irgendwas. Es kommt beim Wrestling nicht auf die Anzahl der Aktionen an. Schau dir japanisches Wrestling an. Das sind geile Kämpfe und teilweise bestehen die nur aus einem Suplex, einem Bodyslam und Chops. So, aber es sind geil trotzdem. Ja, und ja, lass mal vielleicht mal so ein bisschen in der Chronologie weitergehen. Undertaker ist ja dann auch relativ schnell in die Spitze gepusht worden und durfte dann auch gleich bei der Survivor Series 91 Hogan besiegen. Das war ja auch schon ein kleines Wunder, natürlich mit Eingreifen von Ric Flair damals.
Auch wenn das Match schrecklich war.
Das Match war furchtbar. Es war ein
Aber
furchtbarer
da hat
Kampf.
man auch gemerkt, wie schlecht Hogan ist, wenn sein Kontrahent ihn nicht mitzieht.
Ja, und das konnte der Undertaker allein natürlich aufgrund seines Gimmicks nicht, aber. Sind wir ehrlich, also Hogan-Matches damals waren auch echt furchtbar, also egal, auch die davor. Also, wenn du mal von dem Kampf gegen den Warrior abgesehen, so Sachen wie Earthquake oder sonst irgendwas, da war
Ja.
halt nichts Gutes dabei. Das war ja auch noch damals wirklich diese Phase der ganz klassischen riesigen Big Man und das war kein gutes Wrestling. Aber der Kampf war halt auch nicht schön und aufgrund des Eingreifens von Ric Flair wurde der Titel ja dann, Quatsch, gab es ja dann ein Rematch beim Tuesday in Texas, 6 Tage später.
Das war so bescheuert, ey.
Ja, ich
Das
hab's
war
auch.
so Hogan-mäßig, wo du genau weißt, okay, Hogan hat Backstage gesagt, nicht clean und ich will den Titel sofort wieder.
Genau, ja, irgendwie so, ne? Und man muss aber dazu sagen, dass der Undertaker zu damaligen Zeitpunkt der jüngste WWE-Champion war. Wusste ich auch nicht. Der war damals 26, wurde dann später abgelöst von Yokozuna und danach kam, glaube ich, Randy Orton und dann Brock Lesnar. Nee, Brock Lesnar zuerst und dann Randy Orton. Aber das finde ich auch schon, das zeigt ja auch schon so ein gewisses Vertrauen von WWF damals noch in den Undertaker, dass man ihm da zumindest für kurze Zeit mal den Titel gibt, weil man da eben die Chance sieht.
Und dann wurde er, war übrigens damals Heel, dann wurde er anschließend zum Babyface geturnt.
genau, das war infolge des, ja, nach dem Rumble und vor dem Rumble ist er dann zum Babyface geturnt und fehdete dann ja gegen Jake Roberts, also WrestleMania 8. Ich weiß nicht genau warum, aber ich liebe WrestleMania 8. Also
Ich auch.
zum einen natürlich wegen Piper gegen Hart, aber ich finde auch diese Halle finde ich halt so cool irgendwie. Und
Eine lange Entrance, ne, auch.
ja, wo der Ultimate Warrior fast K.O. gegangen ist, bevor er überhaupt zum Ring gerannt kam, so in
Mit der
etwa.
Kurzhaarfrisur.
Ja,
Aber
naja.
nee, aber die Veranstaltung war super. Was man aber hier auch sagen muss, Jake Roberts war halt, ist für mich eh einer der unterschätzten Wrestler, die es damals gab. Aber er hat halt sein Psycho-Schlangen-Gimmick halt sehr gut. Und das harmonierte mit Undertaker dermaßen geil. Also die hatten ganz viele Segmente, halt immer auch mit so Locations, wo halt sehr gestanden und Co. Und das hat super gepasst. Das war eine sehr, sehr intensive Fehde, die mega unterhalten hat.
Genau, das Problem war halt, dass Jake Roberts damals ja schon mit seinen anderen Problemen zu kämpfen hatte. Sprich, der war da schon auf dem Weg raus von WWF, weil er da ja hier Alkoholprobleme und sowas hat und ist ja dann
Ja, und
auch.
bei manchen Frauen rein.
Ja, das auch. der ist ja anschließend auch zur WCW gegangen, kurzzeitig, wo er dann ja auch schreckliche Fehden mit Sting hatte. Also Stichwort Spin the Wheel, Make the Deal, Coal Miners Glove Match damals beim Halloween Havoc. Wer sich das mal anschauen möchte, kann das gerne tun.
Aber interessant war in dem Moment für mich, mit Jake Roberts begann im Grunde genommen die Zeit, wo WWE sehr darauf geachtet hat, dass die Gegner von Undertaker auch ein bisschen abseits von normal sind. Also es kam halt Jake Roberts mit seinem Psycho-Gimmick, was er halt super gemacht hat mit der Schlange. Anschließend, da, ist okay, wenn ich jetzt springe?
Spring ruhig.
Kam halt Kamala, also ich zähle es nur auf, dann machen wir die Matches mal wegen so durch.
Die sind auch eh ziemlich furchtbar, die ganzen Matches, muss
Genau,
man dazu
aber es kam
sagen.
halt Kamala, das war halt auch jemand, der hat nicht viel geredet, aber das war halt schon ein Brocken. Dann kam halt Giant Gonzalez, ein Megamonster. Da kam Yokozuna, auch ein Supermonster. Also, die haben halt extra geschaut. Er hatte halt keine Fäden jetzt mit dem Shawn Michaels oder so großartig, sondern er hat halt wirklich, das waren diese Monster-Matches irgendwo,
Ich finde
die
das
halt
halt.
sehr über Gimmicks gingen.
Genau, wollte ich gerade sagen, das sind eigentlich typische Gimmick-Gegner. Also gerade Kamala und Giant Gonzalez. Also das Debüt von Giant Gonzalez war ja auch, also nicht eine Farce, aber aus heutiger Sicht ist es halt schon wie aus dem Comic rausgezogen. Also wenn du dir dann anschaust, dass dann mitten im Rumble steht nur noch der Undertaker mehr oder weniger im Ring und auf einmal kommt halt dieser 2,35 Meter, 40 große Hühne mit dem pelzbesetzten Anzug und diesem aufgesprayten Muskeln da zum Ring. Also Gian Gonzalez war ja ehemaliger Basketballer, auch bei WCW vorher aktiv und so, aber halt.
Wobei ich, aber, Entschuldigung, da muss man kurz eine Lanze brechen, weil ich weiß, der wird immer als vielleicht schlechtester Wrestler aller Zeiten verschrien. Ich finde ihn zum Beispiel, fand ich im Ring viel, viel besser und beweglicher als ein Great Khali zum Beispiel. Dafür, dass der so groß war, also erstmal war das super imposant, das war natürlich aus heutiger Sicht das, das Outfit war zum Lachen, zum Schreien. Aber der Typ, ich weiß nicht, dass ich als Kind wirklich nur dachte, ach du Scheiße, als der vor dem Undertaker stand und ein Kopf größer war.
Das stimmt. Wir haben ja inzwischen auch so ein bisschen Abstand von den Geschehnissen. Ich weiß aber auch, als ich das damals gesehen habe, dass ich da auch sehr beeindruckt von war. Und vor allem auch, die haben ja auch diesen Stare-Down dann gemacht, wo du dann gesehen hast, dass der Undertaker mal eben einen halben Kopf kleiner ist. Und dass ich dachte, was ist denn das? Es ist doch kein Mensch mehr, der ihm da gegenübersteht, weil er so riesig groß war. Das Problem bei Giant Gonzalez ist einfach wie bei allen wirklich extrem großen Menschen, dass der sich halt nicht vernünftig bewegen konnte und auch, dass sein Selling halt teilweise absolut albern war. Ja, es war furchtbar, es war albern, aber
was mir auch noch einfällt, jetzt wo wir bei diesen Fäden sind, es waren halt nicht nur Monstergegner, sondern es gab auch besondere Matches, also sowohl zum Beispiel gegen Kamala gab es halt das Coffin-Match.
Genau,
Casket-Match, gegen, ja. Mein Giant Gonzalez oder so, gab es dann ein Rest in Peace Match?
Was eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat und überhaupt gar keinen Einfluss drauf hatte, wollte ich nur mal so erwähnt haben.
Genau, aber generell war es halt so, Undertaker-Matches wurden halt von der WWE immer öfter halt so gepusht, halt diese Sarg-Matches, auch gegen Yokozuna gab es halt auch ein Sarg-Match. Das Undertaker wurde immer mehr zur Attraktion gepusht.
Genau.
Und das halt richtig.
Ja, das ist genau das. Man muss vielleicht nochmal zu sagen, wo wir gerade bei Giant Gonzalez waren, WrestleMania 9 ist ja die WrestleMania, wo der Undertaker nur durch die Q gewonnen hat. Insofern, das hat man bei WWE so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Es passt zwar noch in dieses Streak-Muster rein, was sich ja dann später ergeben hat, aber es hat der einzige DQ-Sieg, den er da davon getragen hat, nachdem der Giant Gonzalez ihn mit einem in Chloroform getränkten Tuch betäubt hat und der danach wieder zurück zum Ring gekommen ist. Auch ganz furchtbarer Kampf, ganz furchtbares Ende.
Ganz furchtbare WrestleMania.
Ja, obwohl ich bin ja nach wie vor einer von den wenigen Leuten, ich mochte ja zum Beispiel den Kampf zwischen Bret Hart und Yokozuna. Also
das ja, aber ich werde dieses Ende nie vergessen, dass ich als Kind, und ich war Fan von Hogan und Bret Hart, also wirklich als Kind, ich hatte auch gar keine Ahnung, dass das abgesprochen war und so weiter, beziehungsweise habe immer die Meinung vertreten, wenn meine Freundin da sagt, nein, das ist nicht so, bei Titelmatches auf keinen Fall. als dann Hogan rauskam, ich war als Kind so sauer. Also wirklich, ich habe einfach nur gedacht, wie unfair ist das?
Ja, das war halt auch scheiße. Also da habe ich auch gedacht, jetzt ist Hogan. Hogan ist wieder da und Hogan gewinnt den Titel. Das war so klar. Also ich war ja eh kein Hogan-Fan. Also von daher hat das gepasst. Aber WrestleMania 9 fällt mir auch gerade so ein. Noch ein schöner Kampf, den man sich wirklich auch heute noch gut anschauen kann. Ich rede nicht von Crush gegen den Doink, sondern ich rede von den Steiners gegen die Headshrinkers. Das war ein guter Kampf, auch wenn Scott Steiner am Ende den Frankensteiner gebotcht hat. Aber schöner Kampf. Ja, dann Fehde gegen Yokozuna. Es war dann auch zum ersten Mal seit dem Titelgewinn der Fall, dass der Undertaker wieder in eine World-Title-Fehde reingerutscht ist und damit wieder eingesetzt worden ist. Das muss man sich vorstellen. Es waren 3 Jahre. Und 3 Jahre war der Undertaker eigentlich immer on top und hat alle seine Fehden gewonnen. Aber man hat ihn halt nie in die World-Title-Region da gepusht. Aus Gründen. Ich glaube, das brauchte der Undertaker auch gar nicht, damit Leute Tickets kaufen. Ich glaube, man wollte ihn.
Es wurde auch nie so verkauft, als wenn er den Titel haben wollte.
Genau.
Als wenn es ihm darum ging, sondern ihm ging es halt darum, ich bin ein Monster, ich zerstöre euch, ich begrabe euch halt.
Das genau, war das. Wurscht. Genau, und von wegen Attraktion, da passt ja dann auch das Finale vom Casket-Match gegen Yokozuna ganz hervorragend zu, wo er dann ja von den Toten wieder aufersteht und in den Himmel auffährt. Wo er dann
lach nicht, ich fand das damals super.
Ich fand das ich auch geil. Das auch,
selbst wenn ich das heute sehe, denke ich immer noch, das war verdammt, also für die Möglichkeiten, die man damals hatte, das waren ja nicht viele, war das verdammt geil gemacht.
Ja, ich fand das auch total lustig. Und ich weiß, das habe ich damals, das lief, glaube ich, live auf RTL 2 oder mit ganz kurzer Zeitversetzung. Und ja. Ich fand das damals auch sehr witzig und habe da vorgesessen, so, was passiert denn jetzt da? Und das hat eben dann auch zum Mythos des Undertaker beigetragen und gerade diese Geschichte.
Wir müssen also einmal im Detail erklären, oder? Für die Zuschauer, die es nicht gesehen haben. Also es war halt so, es gab halt ein Sarg-Match und Undertaker gegen Yokozuna. Und irgendwann kamen ganz viele Heel-Wrestler rein und die haben halt alle zusammen, also anders ging es halt nicht, zusammen auf den Undertaker eingeschlagen, der sich erstmal gewehrt hat und dann haben sie ihn zusammen in diesen riesigen Sarg gedrückt, Deckel zugemacht und dann wollten sie ihn zum Ausgang schieben und kurz vor den Bildschirm, also damals waren es halt mehrere Fernseher, die einfach übereinander gestapelt waren, kamen plötzlich Nebelschwaden aus dem Sarg heraus und alle total erschrocken sind weggegangen und so weiter. Und dann ging auch das Licht aus. Und dann waren nur noch diese Fernseher an, also halt die Bildschirme, wo dann halt es so getan wurde, als wenn eine Kamera im Sarg wäre, wo Undertaker drin liegt. Und der guckte dann halt raus und der meinte dann halt von wegen, ja, wenn ihr denkt, von wegen, ich bin tot oder so, geht nicht, weil ich bin untot, ich bin der Undertaker und so weiter. Dann gab es halt so Blitzeffekte Und dann wurde halt sein Körper gezeigt auf den Monitoren. Und der Körper wurde dann quasi auf den Monitoren hochgefahren. Und über den Monitoren sah man dann plötzlich, wie eine Figur, also eine Person hervorkam, was sich dann später herausstellte, dass Marty Jannetty war. Im Outfit von Undertaker. Also man dachte halt wirklich, das ist es gerade Undertaker, wo dann allein schon der Zuschauer dachte, wie hat er das geschafft, vom Sarg aus darauf zu kommen? Und wurde dann echt in den Himmel gehoben wurde. Das passte so cool zu der Zeit und zu dem Gimmick. Und so haben sie perfekt halt einfach eine Pause für ihn reingehauen.
Genau, der Undertaker war damals angeschlagen, musste sich ein bisschen von Verletzungen erholen. Und auch da, ne, man musste es ja auch irgendwie verkaufen können. Und das hat dann funktioniert. Und vor allem hat auch WWE dann noch diesen, naja, aus heutiger Sicht ein bisschen merkwürdigen Angle dann gefahren, dass dann ein zweiter Undertaker aufgetaucht ist, vom Million-Dollar-Man nämlich eingekauft.
Ich fand das toll.
Ich fand das zur damaligen Zeit auch toll. Aus heutiger Sicht ist es echt
Nee,
merkwürdig.
ich find's immer noch toll. Weil naja, Moment, was man da wirklich mal einen Hut abmachen muss, der Doppelgänger vom Undertaker, der hat wirklich die Bewegungen sehr, sehr gut nachgeahmt. Er hatte dieselbe Statur und Optik. Die haben das wirklich so gemacht, dass du halt als Zuschauer, du warst nicht sicher, die Haare hingen halt im Gesicht.
Ja, es war
Und
Brian
die
Lee
haben das,
übrigens damals.
genau, und die haben das halt wirklich sehr, sehr gut gemacht. Man muss halt noch dazu sagen, die Zuschauer damals konnten sich ja nicht über Internet und so weiter informieren. Die haben dann wirklich gedacht, so Scheiße, der Undertaker, der ist jetzt plötzlich zu Ted DiBiase, der ist käuflich. Was kann nicht sein? Da gab es halt dann das Match, wo beide aufeinander trafen, wo halt nur der Unterschied war, dass der eine graue Socken und Handschuhe hatte, der andere lila, ne?
Genau.
Aber ich fand, als die voreinander standen, war das auch verdammt geil. Also das war wirklich wenn du in der Halle bist, ein bisschen weiter weg und nicht direkt die Kameranahaufnahme hast, hättest du schwören können, das sind gerade zwei Undertaker.
Ja, absolut. Also, es war auch echt ein kurioser Moment einfach. Und auch diese Vorgeschichte, da haben sie ja Leslie Nielsen dazu geholt, ne, hier aus Nackte Kanone und
Oh, das
so.
war super.
Und haben ihn dann nach dem Undertaker suchen lassen. Ne? Und immer wieder ist der Undertaker ihm irgendwie entwischt, weil man hat dann immer so einen Schatten im Hintergrund vorbeihuschen sehen oder sonst irgendwas. Also, das war eine gute Entertainment-Fehde, sagen wir es mal einfach so. Ich fand es auch lustig auf eine gewisse Art. Aber der Kampf an sich war halt auch schwierig. Aber nichtsdestotrotz, dann hat am Ende wurde der Fake Undertaker wurde dann von den Druiden, glaube ich, aus der Halle getragen, nachdem er verloren hatte. Und dann war der auch nicht mehr gesehen. Und Brian Lee ist ja dann erstmal zurück zu ECW gegangen und war dann ja.
Moment, war das nicht eigentlich auch das erste Mal, wo es so ein richtig Special Entrance gab, so einen richtig fetten?
Möglich?
Weil ich glaube, das war das erste Mal, wo dann die Druiden kamen mit den Fackeln,
Das
wo
kann sein,
auch
ja.
die Musik anfangs so war, dass man erstmal die Mönche singen hörte
Das
und dann halt Dong.
das,
Und man
das.
muss halt einfach auch sagen, wo wir jetzt eh beim Undertaker sind, der Theme-Song, das ist perfekt, weil generell ein Theme-Song von Wrestler funktioniert dann, wenn die erste Sekunde direkt vermittelt, der ist es. Beim Stone Cold war es zum Beispiel das Glas. Ist ein simples Beispiel. Beim Undertaker war es der Gong. Und jedes Mal, egal wo, auch heute noch, wenn Licht aus ist, alle freuen sich schon, aber dann kommt der erste Gongschlag und alle einfach nur am Ausrasten.
Ja.
Und das hat sich ja also durch seine ganze Karriere gezogen, selbst bei dem anderen Gimmick, wo man später zukommen wird. Aber das ist so wichtig, dieser Theme-Song, weil du verbindest mit dem Undertaker immer diesen Song.
Ja, also das hat ihn auch halt einzigartig gemacht und es hat einen Wiedererkennungswert kreiert, den halt ganz wenige nur haben, sagen wir es mal so. Und das muss, und auch da merkt man halt, wie wichtig es ist, dass Charakter und Einzugsmusik einfach Hand in Hand gehen. Du kannst nicht irgendwie so ein Generic-Ding nehmen und das irgendwo über jemanden drüber knallen und hoffen, dass es passt, sondern das muss halt wirklich irgendwas sein, was halt zum Gimmick und zum Charakter passt. Das sehen wir bei, jetzt aktuell, keine Ahnung, Shinsuke Nakamura als Beispiel, bei Sami Zayn sehen wir
Oh,
das.
bei Shinsuke jedes Mal Gänsehaut. Man sieht aber auch Gegenbeispiele, wenn du dann
Cesaro,
Cesaro hast.
ja.
Ja, das ist so, oder 0815-Mucke, oder ich finde auch bei Seth Rollins ist es halt auch 0815, aber das ist halt aktuell, ist halt eh der Trend zu diesen 0815-Themes, die halt alle irgendwo gleich die Richtung haben.
Ja, das finde ich
Aber
wiederum
bei
witzig, weil wenn du dir zum Beispiel Damen anschaust, da haben sie alle wirklich passende.
Ja, bei den Damen super, vor allen Dingen auch mit Gesang. Aber ich glaube, WWE will vielleicht Geld sparen, ich weiß nicht, also zum Beispiel, The Shield sich gesplittet haben. Das erste, was mir aufgefallen ist, einfach nur, dass Seth Rollins und Dean Ambrose irgendwie beide so 0815-Themes bekommen haben. ohne Gesang, ohne eine Band, wo man irgendwas bezahlen muss oder sonst was, wo ich einfach nur denke, ja, danke.
Ja, das geht halt eigentlich nicht. Ich habe da letztens auch nochmal mit anderen Kollegen drüber gesprochen, die haben auch gesagt, so, ey, Cesaro und so geht halt überhaupt nicht. Es muss halt wirklich dann sehr, sehr spezifisch zu dem Gimmick passen. Und beim Undertaker war das auf jeden Fall der Fall und das ist ja bis heute, ne? Und
ja, wobei man auch noch sagen muss, die Musik haben sie zum Beispiel immer weiterentwickelt.
Das stimmt.
Wenn man die Anfangsmusik anhört von den ersten Jahren, dann ein paar Jahre später, dann jetzt zum Beispiel die heutige, die ist anders, aber der Grundtenor ist gleich geblieben. Dieselbe Geschwindigkeit und so weiter, aber halt weitere Details eingeführt.
Interessant
ist ja auch, modernisiert.
Genau, ist interessant ist ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel die Zeit, wo er hier Lord of Darkness war, ne, und Anführer der Ministry of Darkness, dann fällt dir halt erstmal auf, auch da hat es ja wirklich diesen diabolischen Charakter auch bekommen, weißt du, mit diesen tiefen Geigen und ich weiß nicht, was da noch alles drunter gelegt worden ist, wo du halt wirklich gedacht hast, alter Schwede, ist gerade die Hölle losgebrochen oder aufgebrochen und da tritt auf einmal Satan persönlich auf und dann eben noch mit diesen Hörnern oder was das dann da im Hintergrund ist, dass einfach viel mehr Dramatik noch mit reinkommt. Ne? Und das ist aber auch super, weil das ist vielleicht auch das, was den Undertaker eigentlich immer so ausgezeichnet hat. Da wollte ich eigentlich erst im nächsten Schritt drauf, aber egal, nehmen wir jetzt mal ein bisschen vorweg. ist eigentlich, dass er seinen Charakter auch immer angepasst hat. Ne? Also das, es war immer er selbst, aber eben trotzdem immer mit einem modernen Touch. Also am Anfang war es dann eben halt hier der Totengräber-Undertaker, später war es dann der Lord of Darkness-Undertaker, was halt super zur Attitude-Era damals gepasst hat. Dann war es der Biker-Undertaker, der wohl am ehesten Mark Calloway selbst entsprochen hat. Ne? Also von seinem persönlichen Charakter aus, weil ich glaube, das ist ja einfach so. Und dann anschließend halt wieder dieser Rückbezug und dann auf einen, ja, wie gesagt, dieses Gewissen von WWE, was er dann ja dann irgendwie verkörpert hat, weißt du, wo er dann nur noch an bestimmten Punkten reingekommen ist und so. Und das hat aber immer wieder mit zum Wiedererkennungswert vom Undertaker beigetragen, weil man halt nie so genau wusste, als was kommt er denn jetzt wieder und in welcher Form und wie wird er präsentiert und so.
Er hat auch generell selbst innerhalb seiner Gimmicks halt das nochmal immer weiter verfeinert. Das sieht man zum Beispiel von der Optik her. Das waren dann so Kleinigkeiten wie, anfangs hatte er halt knallrote Haare, weil er hat eigentlich rote Haare. Die hat er dann dunkel gefärbt. Dann war das Outfit war halt zum Beispiel anfangs sehr, sehr viel Stoff. Dann kam halt immer mehr Leder hinzu und Co., beziehungsweise eher ein bisschen düsterer, ernster, weniger comic-mäßig, auch vom Gesichtsausdruck her, mit den Tattoos sowieso, auch bei den Matches selber, auch, dass dann zum Beispiel anfangs war halt das mit der Urne sehr präsent, das wurde nach und nach abgeschwächt, dann hat er auch mal menschliche Züge gezeigt, wo der dann halt dann eher halt übermenschlicher wirkte, anstatt halt eher als Zombie und Co. Und er hat immer variiert und er ist immer mit der Zeit gegangen. Also selbst innerhalb dieser Sachen hat er immer an Kleinigkeiten gearbeitet, was halt auch große Stars ausmacht.
Ja, auch diese Symbolik. Also er hat ja dann auch irgendwann dieses Undertaker-Symbol bekommen, was ja auch, glaube ich, also sowohl aus dem Christlichen als auch aus dem Heidnischen, glaube ich, kommt. Also
apropos Symbolik. Jetzt denk einfach allein schon am Ende, du weißt ja immer, wie er auch den Finisher macht.
Ja,
so. Und das kam auch nach und nach erst. Zum Beispiel, dass er diese mit dem Daumen über die Kehle fährt, das kam später. Genauso wie später kam, dass er bei dem Tombstone in die Kamera geguckt hat. Dann kam später hinzu, dass er nicht nur in die Kamera geguckt hat, die Augen verdreht hat, sondern dann die Zunge dazu kam und Co. Das sind alles Kleinigkeiten, wo man einfach sagen muss, dieser Mann hat sich immer Gedanken gemacht, über seine ganze Karriere hinweg, immer diese Kleinigkeiten zu verbessern.
Ja.
Und das sind halt, was er halt geschafft hat, er hat, genauso wie beim Entrance, anfangs war er Entrance bei normalem Licht, dann ging Licht aus, wo er dann zum Beispiel anfangs die Hände ganz schnell hochgehoben hat und dann anschließend hat er dann das später so gemacht, dass er die Hände langsam gehoben hat und das Licht langsam heller wurde. Dann auch selbst das Abziehen vom Hut, er hat alles zelebriert, das Abziehen von Hut war später, er hatte anfangs gar keinen Hut, dass er dann richtig den Kopf senkte, dann hochhob, dann den Hut abgab. Das war ganz normal. Das war in der Anfangszeit dann. Dann später hat er es dann so gemacht, dass er den Hut abgenommen hat und dann die Augen verdreht hat, in die Kamera geguckt.
Genau. Das war dann auch immer ein guter Moment, weil dann hat er auch irgendwann ja keinen Manager mehr gehabt. Das war dann der Moment, wo die Kamera halt nur noch auf sein Gesicht gezoomt hat und man nicht mehr gesehen hat, dass er das quasi eine Insignie von sich selbst an einen Sterblichen weitergegeben hat.
Genau, aber so. Jetzt mal unscheiß, kennst du einen Wrestler? Das beste Gegenbeispiel ist doch eigentlich Hulk Hogan. Er hat halt zwei Gimmicks gehabt. Und in diesen Gimmicks hat er sich nie wirklich verändert.
Genau, das ist ja das Problem.
Genau, und bei Undertaker ist einfach wirklich, er hat nicht nur sich verändert, sondern immer weiter verbessert. Wenn du jetzt halt so einfach, wenn man dir jetzt sagen würde, okay, hier Undertaker, Der Typ hat es geschafft, dass er sowohl beim Entrance, beim Licht anmachen, im Ring, allein schon bis das Match überhaupt startet, hat er drei signifikante Situationen, die du sofort mit ihnen in Verbindung bringst, die du auch nicht vergisst, im Match genauso. Ob es dieses Aufrappeln ist, wo er dann einfach ganz schnell hoch jagt mit dem Oberkörper, wenn er liegt, oder über die Ringseile gehen oder sonst was. Selbst da hat er immer Haltung und Position gehabt, von Anfang der Karriere oder Ende, die du total immer im Geist hattest, wo du genau weißt, das ist der Undertaker, das ist kein anderer. Und diese Bilder vergisst du nicht. Und selbst beim Finish, selbst beim Pin oder selbst anschließend, wenn er feiert oder sonst was, bei WrestleMania, simples Beispiel, wenn er dann kniet und dann die Hand hochgehoben hatte. Ich weiß, das sind halt Kleinigkeiten und das klingt jetzt ein bisschen Fanboy-mäßig, aber das von meiner Seite aus größten Respekt, weil der Typ, wenn man das heißt hochrechnet, der hat pro Match 10, 15 Sachen, die halt für ihn stehen, die vergleichbar sind. Kein anderer macht das. Oder wenn jemand diese Pose hält, wenn du zum Wrestling-Fan gehst und du hältst halt, was ich, gehst auf die Knie mit der Hand, so nach oben weiß er ja sofort Undertaker.
Ja, natürlich. Aber das ist halt auch das, was den Undertaker dann mal ausgemacht hat, ne? Also, das ist Teil seines Mythos und eben Teil des Wiedererkennungswerts, den er geschaffen hat. Und wie du gerade gesagt hast, es ist der Undertaker hat sich halt immer weiterentwickelt und auch teilweise neu erfunden, ne? Also, und auch nicht nur was die Gestik angeht, sondern auch eben, auch selbst seine Kämpfe haben hinterher immer mehr variiert, ne? Also, wie wir gerade gesagt haben, in der Anfangsphase total langsam und du hast halt erst mit der Zeit gemerkt, was für ein geiler Wrestler der Undertaker auch ist. Also,
Ich sag nur, wenn du jetzt einen Vergleich machst, das größte Vergleich ist natürlich, vergleich mal Anfangsmatches, wo er halt langsam war und so weiter, und dann halt ein Match wie gegen Shawn Michaels zum
ja,
Beispiel.
eben, also.
Wo der einfach echt schnelle Aktion machte, so variabel war. Und er hat sich auch sogar neue Finish-Moves ja ausgedacht.
Ja,
Den
eben.
Aufgabegriff hatte er anfangs zum Beispiel
Genau,
nicht.
den Hell's Gate. Am Anfang hat er eigentlich fast nur einen Tombstone benutzt, manchmal auch einen Chokeslam, aber das war es dann eigentlich auch. Und Chokeslam, muss man auch dazu sagen, hat man damals auch sehr, sehr selten gesehen. Also um die 90, am Anfang der 90er kann ich mich bis auf Sid vielleicht noch, an ganz wenige erinnern, die halt eben Chokeslam gezeigt haben, was aber auch sehr, sehr gut dazu gepasst hätte. Problem beim Undertaker war natürlich gerade in dieser Anfangsphase, dass er diese ganzen monströsen Gegner gehabt hat, die er gar nicht, da braucht er auch einige Finisher, ne, die er dann ansetzen konnte, weil versuchen wir mal einen Giant Gonzalez in Tombstone zu kriegen, ohne dass.
Nee, ich wollte gerade sagen, es zog sich auch noch weiter. Er hat ja dann noch, wenn wir jetzt ein bisschen vorangehen, zum Beispiel, hatte der dann noch später bei WrestleMania 9 King Kong Bundy.
Das war 11.
11, Entschuldigung, 11. King Kong Bundy, der halt auch nicht gerade der Schnellste ist. Dann anschließend, ja, super. Wer kommt dann? Okay, WWE hat sich gedacht, was ist unser schnellster Wrestler? Diesel.
Ja, das war ein sehr langsamer Main Event damals bei WrestleMania 12.
Genau, und der erste Moment, wo es halt umschwang von seiner Gegnerauswahl, war dann halt einfach beim Royal Rumble 96, wo dann Bret Hart, danach, ne, WrestleMania, Bret Hart, oder?
Das war Royal Rumble, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Auf jeden Fall fing es halt an, dass er mit Bret Hart Techtelmechtel hatte, und anschließend kam halt natürlich dann das legendäre oder die legendäre Fehde mit Mankind, aber es waren halt nicht mehr diese, ich muss unbedingt 2 Meter groß werden, weil das schien das Hauptkriterium zu sein. Damals erstmal.
Ja.
2 Meter plus Männer, die halt im Ring alle langsam waren, sondern dann kamen halt mal wirklich Leute, die halt auch wrestlen können.
Ja, weil er halt noch bei WrestleMania 13 hatte noch Sid gehabt, das war auch jetzt keine
Das war auch nicht bei,
Offenbarung.
ja.
Aber muss halt dazu sagen, also was ich auch da noch herausstellen würde, wäre natürlich seine Fehde mit Mick Foley, also mit Mankind, der damals ja.
Ja, das meine ich doch.
Ja,
Da, darüber reden wir jetzt länger, oder?
nee, das muss natürlich auch erzählt werden, weil der Undertaker hatte damals wirklich noch diesen Mythos gehabt, wir sehen jetzt so 96, 97 rum, dass er unbesiegbar ist und Mick Foley hat es ja gleich im ersten Kampf geschafft, ihn zu besiegen. Das war damals schon was Einzigartiges und diese beiden Charaktere haben es dann auch da geschafft, diese übernatürlichen Persönlichkeiten in Kombination, aber auch mit richtig geilen und auch psychologisch richtig guten Kämpfen zusammenzubringen. Also selbst sowas
Und
Blödes wie,
Mindgames.
ja, und Mindgames natürlich eben auch. Das war auch der erste Gegner, der dem Undertaker ebenbürtig war und der den Undertaker auch so an die Grenze des Machbaren gebracht hat. Auch was nicht nur was die Kämpfe angeht und was die Hinterhältigkeiten angeht, sondern auch vor allem, was so diese Kopfspielchen, wie es ja damals von Carsten Schäfer immer so schön gesagt worden
Oh.
ist.
Furchtbar.
Naja, das ist ganz egal, ob jetzt dann Mankind irgendwie unterm Ring gewesen ist und der Undertaker am Fuß festgehalten hat oder sonstige Attacken. Das war schon super. Und auch Mankind war auch ähnlich wie der Undertaker, auch eine Figur, die sich halt immer weiterentwickelt hat. Ne? Also, und zugleich auch, wo man gemerkt hat, dass da mehr Ideen hinterstecken, als nur, okay, du bist jetzt ein Wrestler XY, du kriegst eine Musik, stell dich in den Ring und mach was. Das fängt ja an bei der Musik bei Mankind. Wir müssen auch irgendwann nochmal einen Mick Foley-Podcast machen, fällt mir gerade
Ja,
so
okay.
ein. das fängt bei der Musik an, dass Mankind am Anfang jetzt zwei verschiedene Musikstücke gehabt hat, also einen für den Anfang des Matches und einen für den Sieg dann.
Wo er sich die Haare ausriss.
Genau, und dann aber auch der Finishing Move, weißt du, der Mandible Claw und so, das halt auch absolut unmenschlich eigentlich wirkt und aber auch zu diesem Charakter hervorragend dazu gepasst hat. Und in dem Moment, die beiden waren halt so wie, ja, auf der einen Seite wie Feuer und Wasser, weil sie halt eigentlich nicht zusammen gepasst haben, aber.
Moment, jetzt muss ich aber noch einwerfen, wann das ja war. Das war zu der Zeit, wo eigentlich WCW kam ja auf, war sehr stark
Genau.
schon. Und eigentlich ging Wrestling dazu, dass alles realistischer wurde und auch sexueller und Co., aber auf jeden Fall realistischer. Und Mankind und Undertaker sind ja eigentlich total überzeichnete Fantasy-Figuren. Und trotzdem haben die es geschafft. Jeder wollte diese Fehde sehen. Das hatte so ein, ja, sowas Besonderes vom Feeling her. Du wolltest einfach auch wirklich als Fan, eben dadurch, dass Mankind halt Undertaker direkt besiegen konnte, du wolltest halt wissen, wer von diesen beiden Monstern, weil das waren halt Monster, ist der bessere. Also, es ist so, als wenn du halt sagen würdest, King Kong gegen Godzilla. Das möchtest du halt sehen. Du möchtest wissen, wer gewinnt denn den Scheiß.
Ja,
Und
und
das
ja.
haben die super lang auch gezogen. Die Fehde ging super lang mit immer verschiedenen Sachen, wo ich auch glaube, dass man da Mankind und Undertaker, also den beiden Western, da die meisten Credits für geben muss, weil ich glaube, die hatten einfach Freiheiten und die haben da kreativ einen nach dem anderen rausgerannt. Ob es jetzt halt ein Match ist im Boiler Room oder halt diese ganzen Promos, die halt mit dem Mind Games und Co. und dann Käfig-Match, die haben sich wirklich Sachen ausgedacht, die halt total zu ihren Gimmicks passten.
Ja, ich wollte dich auch gerade sagen, also was die sich auch allein an Gimmick-Matches da um die Ohren gekloppt haben. Ich meine, den Höhepunkt hat es dann natürlich beim King of the Ring 98 dann gefunden, im Hell in a Cell. Aber das war wirklich auch eine Fehde, die konnten halt auch nicht voneinander lassen. So blöd das jetzt klingt, ne? Aber sobald Mick Foley Mankind aufgetaucht ist, war es ja so, dass die beiden irgendwie miteinander verbunden waren. Ähnlich wie es der Undertaker und Kane jetzt auch heutzutage immer noch sind. Nicht nur, weil sie Storyline-Brüder sind, sondern eben auch, weil die so eine lange Geschichte zusammen haben. Aber die hatten einfach irgendwas Besonderes. Und das muss man eben auch dem Undertaker zusprechen. Der Undertaker hatte sicherlich nicht nur gute Matches, ne? Da muss man uns gar nichts vormachen. Aber wenn Matches mit, oder wenn es eine gute Chemie zwischen ihm und seinem Gegner gab, Bret Hart, Shawn Michaels, Mankind, auch Kane, zumindest in einem Großteil der Kämpfe, dann sind da wirklich ganz herausragende Kämpfe bei rausgekommen. Ne? Und da sieht man auch mal, was den Undertaker eben ausgemacht hat, dass er halt eben nicht nur diese Persönlichkeit gewesen ist, sondern eben auch, dass er halt auch ein guter Wrestler gewesen ist, ja auch problemlos 4-5-Sterne-Kämpfe, um mal diese blöde Wertung wieder aufzugreifen.
Ey, ich mag das.
Ich weiß, deswegen habe ich es ja gesagt. aber der auch einfach fantastische Kämpfe einfach abliefern kann. So, Häkchen abgemacht für fantastisch.
Oh ja, stimmt. Wir müssten eigentlich mal so einen Einspieler machen. Immer wenn du fantastisch sagst, kommt irgendwie so, yeah!
Ich mache einen 1-Stunden-Podcast nur mit fantastisch die ganze Zeit, wo wir alle fantastisch aneinander schneiden.
Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, weil ich finde wirklich am beeindruckendsten, man muss halt wirklich diese Zeit einfach bedenken. Ich weiß, ich habe das gerade schon mal gesagt, aber das ist so ein Novum, das spricht so sehr für diese beiden in der Zeit, wo eigentlich kein Mensch, keiner hatte mehr Bock auf Gimmicks, die fantasymäßig überzeichnet waren. Jedes Gimmick in der Art ist in der Zeit gescheitert. Keiner mehr wollte diese Dinger sehen. Die im Publikum, bei ihrem Match da im Käfig zum Beispiel, beziehungsweise vom Käfig,
Ja.
im Publikum, da waren fast nur Kerle mit Bier in der Hand und so weiter. Weißt, also eigentlich Leute, die Stone Cold und Co. abfeiern, die halt die echten Männer sehen wollen, reale Personen. Ne, die beiden waren trotzdem so, jeder wollte die sehen. Das war nicht so ein Beiwerk, von wegen, ja, wir ziehen die noch ein bisschen mit durch die Ära, sondern die haben es geschafft, trotz dieser Ära ein Interesse beim Zuschauer, beim Fan zu erzeugen, dass die halt einfach richtig gepackt waren. Bei dieser Fehde war wirklich jeder gepackt und das spricht so dermaßen für die beiden, das schafft nicht jeder.
Nee, also deswegen, also das war auf jeden Fall auch eine Fehde, die für WWE enorm wichtig war, aber auch gleichzeitig eben auch für die beiden Wrestler enorm wichtig war. Also für den Undertaker hat das damals auch echt nochmal mehr Leben eingehaucht. Das hat eine andere Seite von ihm gezeigt. Und für Mick Foley, für Mankind, war das auch der perfekte Start, weil er war auf einmal der als gefährlichster Gegner für den Undertaker plötzlich da war. Ein Undertaker, der über Jahre quasi unbesiegbar war, hat auf einmal ein Gegengewicht gehabt und das nicht nur im Ring dagegen halten konnte, sondern auch in puncto, ja, also Mankind war ja auch nicht nur ein diabolischer Charakter, sondern er war auch ein kluger Charakter. Das kommt ja auch noch mit dazu, ne? Und hinterhältig und alles. Und das spielte alles irgendwie mit rein. Und wie du gerade gesagt hast, damals war es eigentlich so, dass WWE wegging von diesen Comic-Charakteren. Mankind hat sich auch noch weiterentwickelt, natürlich. Aber es war trotzdem so, dass die Leute das sehen wollten. Wenn diese beiden aufeinander getroffen sind, dann war das interessant. Und eigentlich aus diesem Gespann, da ist ja dann noch viel mehr raus entwachsen, auch in Kombination mit Paul Bearer. Und dann kam ja dann auch noch Kane hinterher mit dazu. Ne? Das muss man auch, den darf man ja auch nicht außen vor lassen.
Was ja auch wieder Comic war, aber was super funktioniert. Man musste sich mal damals, das auf YouTube findet man das, im Network auch, das Debüt von Kane anziehen. Das Publikum ist ausgetickt. Da war direkt drin, also obwohl das ein Typ mit Maske war oder so. Aber es war halt ja, so in Anführungszeichen war es ja Horror-Gimmick oder so, aber das hatte direkt schon was Impact, diese Statur. Und man muss ja aber einfach mal sagen, Kane und Undertaker waren seitdem immer miteinander verbunden, werden sie auch bis zum Ende der Karriere vom Undertaker sein. Und das passt alles wie Arsch auf einmal. Du hattest halt drei Monster in der WWE, die du alle cool fandest. Also ja, wirklich cool. Du wolltest die sehen.
Also ich weiß, als ich damals das bei Bad Blood ist ja Kane zum ersten Mal aufgetaucht. Da müsste ich so 16, 17 gewesen sein. Aber damals, it's still real to me, ne, und so. Und ich habe damals wirklich dann, nachdem ich das gesehen habe, habe ich danach davon Albträume gehabt vom Kane. Also,
kann ich verstehen.
Also
die Maske war auch geil, ey.
Aber auch dieser Entrance allein, weißt du, hast dann Paul Bearer im Hintergrund gehabt, der halt schreit, he's here, he's here. Und dann kommt halt dieses Monster rein, die ganze Halle ist in rotes Licht getaucht. Das kommt dann da rein und reißt die Tür vom Hell in a Cell Cage, damals ja Undertaker gegen Shawn Michaels, reißt diese Tür raus.
Aber hast du da mal irgendwann die Oberarme gesehen von Kane?
Ja, ja, der war da.
Aber der hatte damals, also der hatte ein Body, meine Fresse.
Ja, 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 das sowieso. Das hat man aber auch
schon. Das war ein Tier, ey.
Ja, aber das hat man auch schon, finde ich, gesehen, als er damals noch als Isaac Yankem aufgetreten ist. Also, aber.
Ja, aber ich meinte, das war wichtig. Das war.
Ja, ja, eben.
Wie du meinst, mit die Tür rausreißen, das war halt nicht. Manchmal gibt es halt, die Situation wurde ja schon oft nachgespielt von anderen Wrestlern, die halt echt Probleme hatten. Der greift rein und zieht einfach nur dran.
Frag Mark Henry, was Käfigtüren machen.
Aber jetzt ohne Scheiß, du hast da echt einfach nur gedacht, what the fuck?
Ja, eben.
Und dann kam es ja auch zum Stare-Down da.
Genau, und dann
in der Fresse.
In dem Moment, da hast du dann gesehen, dass der ein Stück größer ist, Kane. Und dann hat der Kane das Feuerwerk ausgelöst, ne, mit diesem. Eigentlich auch wieder da, Psychologie, der Undertaker macht das Licht an, indem er die Arme von unten nach oben hebt und Kane löst das Feuerwerk aus, indem er eine hektische Bewegung von oben nach unten macht. So, Kontraste und so.
Mit Impact, aber sondergleich. Im Übrigen, bei der Fehde muss man auch noch dazu sagen, da auch wieder Hut ab an Undertaker, da haben sie ihn, oder er hat sich verletzlich gezeigt.
Ja.
Also da war wirklich erstmal, das allererste Mal, seit er in der WWE war, und da war er schon ein paar Jahre da, dass er eine menschliche Seite zeigte, weil die Storyline war ja halt so, es wurde ja so gesagt, dass Undertaker dran schuld war, dass halt die Familie und sein Bruder da in dem Haus waren, was abgebrannt wurde.
Genau.
Und der Undertaker hat das so gut rübergebracht, auch dieses, er wollte gar nicht diesen Kampf gegen Kane. Er wollte ja die ganze Zeit aus dem Weg gehen und er hatte diese Gewissensbisse und das hat er wirklich schauspielerisch grandios dargestellt.
Genau, also das war auch wirklich dieser Moment, wo dann der Undertaker auch wiederum ein bisschen menschlicher geworden ist. Er hatte plötzlich Familie in Anführungsstrichen, also auch wenn es sehr merkwürdige und degenerierte Familie ist, aber trotzdem ist es Familie. Und er hatte dann auf einmal auch sowas wie ein Gewissen bekommen und hat auch Angst gezeigt und hat gesagt so, ich trete nicht gegen meinen Bruder an und ich will das nicht. Und es gab ja dann auch immer dieses Hin und Her. Manchmal hat man gedacht so, ja, jetzt verbünden sich die beiden scheinbar und dann haben sie sich dann doch wieder zerworfen. Und am Ende gab es dann eben bei WrestleMania 14 dann doch das Aufeinandertreffen. Und ich weiß auch noch genau, ich fand dieses Segment damals auch so geil, als dann der Undertaker diese Herausforderung endgültig angenommen hat. Da wurde er doch auch auf einer Bahre reingetragen oder reingefahren auf die Bühne und ist dann von dieser aufgestanden und hat dann auch gesagt, hier, ich werde durch Feuer und Schwefel gehen und werde dich bei WrestleMania besiegen. Und dann sind um ihn herum halt die ganzen Feuerwerkskörper hochgegangen und dann diese Stimme vom Undertaker.
Oh ja.
Weil der damals dann auch wirklich geschrien hat, was er sonst ja nicht tut. Der ist ja sonst eigentlich eher jemand, der zwar in dieser tiefen kratzigen Stimme spricht, aber der halt ansonsten nicht schreit. Und dann wirklich hat er mal geschrien und da hast du auf einmal gedacht, alter Schwede, was passiert denn hier? Und dann neben ihm gehen die Feuerwerkskörper los. Das war schon ein cooler Moment. Und dann bei WrestleMania.
Ja, generell, das hat ja eine Intensität, wie du es halt sehr, sehr, sehr selten hast. Ich meine, heutzutage ist dann für viele so, ja, Brothers of Doom, Brothers of Destruction, schön und nett und so, aber damals diese Fehde, ich weiß, da warst du vor dem Fernseher, du warst wirklich. WWE hat es da geschafft und die beiden Wurst, dass du gebannt warst. Das war, als wenn du einen Horrorfilm live siehst.
Ja, ja, absolut. Und die beiden haben sich ja dann auch in absurden Gimmick-Matches teilweise versucht. Ne? Also ich sag da nur, dass das erste Inferno-Match zwischen den beiden.
Ja, beim ersten Inferno, da hing ich mit offenem Mund die ganze Zeit.
Ja,
wobei am Ende war ja auch so, dass Kane ja den Arm, den hat er ja vorher eingerieben in so ein Zeugs.
Eben, der hat ja auch, das war ja auch in dem, an dem Arm quasi, wo der hat ja damals noch so einen Ganzkörperanzug getragen, also das ging ja dann noch.
Genau, aber generell, dann ging halt der Arm in Flammen auf, was halt schon beeindruckend war, weil wenn du halt nicht so sehr drauf achtest, sondern dich halt drauf einlässt, war das halt wirklich Impact und generell bei den beiden muss man halt sagen, da sieht man auch irgendwas, was lange Zeit oder was ausmachen kann, wenn Wrestler viel Zeit kriegen und nach und nach sich entwickeln können. Weil Undertaker ist das beste Beispiel, Kane genauso, die im Grunde genommen ganz am Anfang schon Eindruck hinterließen, aber richtig stark erst ein paar Jahre danach waren, sich perfektionierten. Und das war Undertakers Paradebeispiel dafür, wie man seinen Charakter und seine Karriere perfektionieren kann.
Genau, apropos Charakter perfektionieren, ich glaube dann, können wir auch einen kleinen Zeitsprung machen.
Warte.
Willst du noch Hell in a Cell machen?
Ja, ich wollte zumindest noch sagen, was Gimmick-Matches angeht, ist halt Undertaker derjenige, der die meisten eingeführt hat, und auch Hell in a Cell.
Ja.
Er war der Erste, der das gemacht hat. Und bei dem Match, das, ja, was soll man dazu sagen, das Match war dermaßen hart und blutig, dass es halt heutzutage, klar, es gibt Hell in a Cell Pay-Per-View, beziehungsweise gab's und gibt's immer noch?
Gibt's immer noch, ja.
Ja, klar, gibt's immer noch, ja, ich hatte erst letztens. Wo das halt nichts Besonderes mehr war. Aber damals, das war echt so, ach du Scheiße, also du hingst da wirklich, what the fuck? Und die haben sich dermaßen stiff die Seele aus dem Leib geprügelt, dass du anschließend dachtest von wegen so, ach du Scheiße, wenn jetzt nochmal ein Hell in the Cell kommt, das ist vielleicht ein Karriereende für irgendjemand oder so. Und es wurde halt von der WWE auch so eingesetzt. Also Undertaker hat im Grunde genommen dieses Match kreiert und direkt dermaßen hochgepusht, mit diesem Match, dass es sowas Besonderes war, dass du einfach wusstest, wenn in irgendeiner Fehde, in irgendeiner anderen gesagt wurde, Hell in the Cell, dann war einfach nur noch, ach du Kacke.
Ja, genau. Also, Undertaker hat ja quasi die ersten beiden bestritten: einmal gegen Shawn Michaels, einmal gegen Mankind. Und beide sind legendär auf ihre eigene Art. Ne? Also, beim ersten Match, ich meine, Shawn Michaels und Undertaker, mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Das war schon absolut geiler Kampf.
Aber die haben gesaftet, ne?
Genau, ja, vor allem ja, Shawn Michaels hat halt unendlich viel geblutet. Und beim Kampf zwischen Mick Foley und dem Undertaker war es natürlich dann auch so, da war es dann so, dass auch wieder Fiktion und Realität halt irgendwie so aufeinander getroffen sind, weil du wusstest nicht, was ist davon jetzt echt und was ist da wirklich jetzt abgesprochen. Ne? Als der Undertaker Mankind da vom Käfig geworfen hat, so, war das so geplant? Also, als gerade jemand durchgeht, als er durch den Käfig gebrochen ist, so, war das geplant?
Das fand ich noch schlimmer. Durch den Käfig, da wurde einfach nur gedacht, vor allen Dingen, da muss man auch wieder sagen, Jim Ross von wegen so, oh my God, he's dead.
Ja, ja.
Und das passt aber, man muss, das ist zum Beispiel auch wieder, das Match gegen Mick Foley, also gegen Mankind, war es vielleicht wrestlerisch nicht das Beste. Die haben generell wrestlerisch halt keine 5 Stars abgeliefert. Aber von der Intensität her war es dir egal als Zuschauer. Du warst immer von Anfang bis zum Ende emotional total gepackt. Und das kann der Undertaker einfach wie kaum ein Zweiter, wenn wir halt jetzt gleich weitergehen. Er ist halt eben nicht wie ganz viele andere. Man muss aber denken, in der WWE sind so viele Big Mans debütiert, die halt auch als Monster dargestellt wurden, als unbesiegbar oder sonst was. Wie viele davon gibt es überhaupt noch? Und Undertaker hat so dermaßen viele Matches abgeliefert im Laufe seiner Karriere, wo du einfach direkt Bilder vor Kopf hast, wenn dir einer sagt, hier Mankind gegen Undertaker, Käfig-Match, ach du Scheiße, du weißt sofort, welches Bild.
Ja, natürlich.
Und er hat einfach so viele prägnante Sachen geschafft über Jahre hinweg, dass man einfach sagen muss, das schafft kaum jemand oder das hat keiner geschafft. Also mir fällt gerade kein einziger ein, der es geschafft hat.
Absolut nicht. Deswegen ist ja der Undertaker auch eigentlich WWE oder WWF. Also der Undertaker steht so.
Ah, Scheiße.
Was denn?
Jetzt habe ich, ja, der Satz war gerade das Beste, weil jetzt haben wir eigentlich einen ganz wichtigen Punkt in der Zeit übersprungen. ja, Moment.
Ich habe gedacht, dir wäre irgendwas runtergefallen oder sonst irgendwas.
Nein, nein. Aber das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und das spricht dann halt für den Undertaker, beziehungsweise zeigt seinen Charakter. In der Zeit war es halt so, WCW gegen WWE und WWE war echt am Arsch. Also jetzt mal echt zusammengefasst, die waren richtig am Arsch. Die hatten kaum noch Geld. WCW hatte unendlich viel Geld und hat den Leuten Angeboten gemacht, dass du einfach mit den Ohren schlackerst. Und die haben auch mehrfach versucht, den Undertaker zu kriegen. Und Undertaker war der einzige Wrestler. Shawn Michaels blieb zwar auch, aber Shawn Michaels wollte ursprünglich gehen. Die haben ihn nur nicht gehen lassen.
Ja.
War der einzige Wrestler, der Vince die Stange gehalten hat. Wirklich der allereinzige Main Eventer, der ganz trocken gesagt hat: Ich bleibe hier, es ist egal was. Er hat auf Gehalt verzichtet, wie sonst was. Und das hat ihn Vince auch nie vergessen.
Ja, genau, es ist
Also.
dieser Punkt Loyalität, der halt im Wrestling-Business ja manchmal etwas gedehnt wird, um es mal so auszudrücken. Gerade in diesen Zeiten, wo du halt bei WCW einfach Unmengen Geld machen konntest und wo
Ja,
es
und
ja
vor allem,
da.
jetzt überleg mal, was sagt das über den Charakter aus? Der Undertaker, der hätte unendlich viel verdienen können. Er war halt immer weiter, wurde immer größer. Und trotzdem hat er dann gedacht, warum bin ich überhaupt so groß? Und ich glaube, für dieses Gimmick, deswegen ist er auch derjenige, der nie Kayfabe gebrochen hat, ist er, glaube ich, Vince bis zu seinem Lebensende dankbar. Er war wirklich ein dankbarer Wrestler. Man hat ja auch gehört, er hat auch Backstage, nicht erst jetzt, sondern auch schon früher, ein extremes Standing gehabt bei den Wrestlern. Das heißt, er war zum Beispiel auch die Ansprechperson, wenn es Probleme gab, wo man halt nicht direkt zu Vince ging, sondern man ging halt zum Undertaker. Und Undertaker hat zum Beispiel auch Streitigkeiten innerhalb des Lockerrooms, also der Umkleidekabine, Anführungszeichen, geklärt. Also er war WWE. Also ohne ihn hätte die WWE nie und nimmer es bis in die Attitude-Zeit geschafft.
Ja, wir hören jetzt ja immer, dass er irgendwie das Gewissen von WWE oder WWF gewesen ist. Und das ist halt eben nicht nur ein Gimmick, sondern das ist da halt eben wirklich so, ne? Der verkörpert diesen, was er da als Undertaker darstellt, das ist er halt. Und zum anderen eben untermauert er das sowohl durch Leistung als auch durch seine Taten. Und ich glaube, es gibt keinen Wrestler der Welt, dem man da irgendwie mehr Respekt für geben zollen sollte als dem Undertaker. Weil der so feste Grundsätze und aber auch so gute Leistungen im Ring. Und der hat ja auch gekämpft mit Verletzungen und keine Ahnung was, ne? Also.
Er hat nie Starallüren gehabt. Was auch noch hinzukommt, man hörte halt auch ganz viele Stories, beziehungsweise man kann es halt nachlesen, dass er auch, wenn zum Beispiel neue Wrestler hinzukamen, auch gerade die Jüngeren, die halt richtig engagiert waren, dass er die auch unter die Fittiche genommen hat. Also er lebte wirklich für die WWE oder hat immer dafür gelebt.
Ich habe manchmal auch mal so Geschichten gehört, dass er. Auch mal, dass er halt auch verletzt angetreten ist, einfach gerade in diesem Monday Night War, einfach nur damit er halt der Company helfen kann, wo dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Interviewblock das war, aber wo es dann auch hieß, naja, scheiß drauf, ich klebe mir da jetzt einfach irgendwie einmal hier die Rippen ab oder sonst irgendwas und klebe mir da noch irgendwas zwischen und ich kämpfe einfach drauf geschissen. Ne? Also der Undertaker, wenn der wirklich mal eine Auszeit genommen hat, dann war es halt auch wirklich Not am Mann. Andererseits sehen wir das jetzt ja auch aktuell, dass es dem halt auch gesundheitlich nicht so gut geht. Der hat ja auch letztens erst eine Hüftoperation hinter sich, ein neues Hüftgelenk bekommen.
Ja, aber trotzdem, aber deswegen muss, gerade deswegen, weil es gibt halt viele, die halt, klar, Undertaker schon mögen, aber die halt klagen von, ja, toll, der kommt ja nur um ein Jahr, ja, jedes Jahr halt für ein Match sein Paycheck abzuholen. Die vergessen halt echt die Jahrzehnte vorher, wo er sich den Allerwertesten aufgerissen hat, wo er zurückgesteckt hat. Weil ich meine, sind wir ehrlich, wer verzichtet freiwillig auf Geld und sowohl beim Angebot als auch auf sein eigenes Gehalt? Das hat er ja selber reduziert.
Ja.
Wurde ja damals bekannt. Bleibt bei der Company, die eigentlich, sind wir ehrlich, wo jeder dachte, die gehen zugrunde. Wrestelt mit Verletzungen, wo jeder Arzt sagt, hör mal, das kann bleibende Schäden haben und ist dermaßen loyal und ohne Star-Allüren, die er noch nie hatte. Da hat er sich das verdient, das mittlerweile so zu machen. Ganz ehrlich.
Ja. Und er war auch jemand, der halt auch nicht sonderlich viel Backstage-Politics getrieben hat. Also, er auch jetzt nicht immer darauf bestanden hat, dass er immer overgeht und dass er immer gewinnt. Nicht umsonst hätte er dann wahrscheinlich nicht ganz klar und eindeutig gegen den Great Khali verloren. So als
Nee, vor
Beispiel.
allen Dingen, es war ja auch zum Beispiel bei der Streak von WrestleMania, gibt es ja nicht nur das Gerücht, sondern es wurde ja auch bestätigt, dass der Undertaker schon viel vorher vorgeschlagen hatte, dass die beendet wird. Und er wollte ursprünglich gegen Orton,
Ja.
dass er verliert. Aber jetzt muss man halt überlegen, das ist etwas Legendäres, so viele Jahre in Folge ungeschlagen. Und von ihm selber kommt der Vorschlag, lass Orton gewinnen, das wäre für den Jungen ein Riesenpush, weil der war damals ganz frisch dabei, hatte sein Legend-Killer-Gimmick und so weiter. Dieser Typ, also Undertaker, also ein bisschen Mark Calloway oder Mark William Calloway, Muss ein Hammer-Typ sein. Jetzt mal, tatsächlich. Nee, also auch jetzt so, du siehst ja auch 1000 Fotos, die da von ihm gemacht werden mit Fans.
Ja.
Du hörst nirgendwo, ich habe noch nirgendwo, ich habe ein bisschen vorher recherchiert gehabt, habe extra gesucht, gibt es irgendeinen Skandal oder irgendwo, wo er mal irgendwie unfreundlich war oder so, der soll. Ich habe nichts gefunden. Er kann anscheinend noch nie, er war noch nie unfreundlich gegenüber Fans oder sonst irgendwas, sondern ist wohl echt ein Mann, der so viel erreicht hat und trotzdem irgendwo noch Demut hat oder weiß, wieso er so viel erreicht hat.
Ja. Tja, wie finden wir jetzt wieder zurück auf die Undertaker-Karrierestraße nach so viel
Ach,
salbungsvollen Worten?
das kriegen wir locker hin. Und zwar in der Zeit, wo es halt für die WWE Kacke lief, dann hat er alles gegeben, aber dann kam die Zeit, wo es besser lief, und zwar die Attitude-Ära. Und da hat er sich nämlich auch wieder neu erfunden.
Genau, dann gab es einmal die Ministry of Darkness. Das war zwar ein ziemlicher crappy Stable, wenn man es mal so sieht, also mit sehr viel Beifang, um es mal so
War da nicht Bowles
auszudrücken.
Mahoney sogar dabei oder so?
Nee, Mahoney war nicht dabei. Es war hier, die Acolytes waren dabei, Midian, Naked Midian und
Ach,
Viscera
den
waren
meine ich.
dabei.
Ja, den meine ich.
Aber die Brood war dabei, hallo? Also mit Edge und Christian und Gangrel. Die Brood, die ja mit der Corporation erst gefehdet haben, wo es ja auch dieses unfassbar beschissene Hell in a Cell Match gegen den Big Boss Man gab bei WrestleMania 15. Das war nicht schön. Und dann haben sich
Bist aber
ja.
schnell.
Hä?
Bist aber schnell.
Ja, ich dachte mir, ich springe ein bisschen. Also
Nee, mach ruhig.
der Grundgedanke der Ministry of Darkness war einfach, dass der Undertaker halt diesen bösen Charakter, den er eben schon vorher gehabt hat, halt eben jetzt noch weiter, ja, noch weiter ins Extreme gebracht hat. Das heißt, der Undertaker ist dann wirklich ins Diabolische gegangen mit Bart, mit dieser angesprochenen Musik.
Aber die Frisur war auch geil.
Ja, die
Also,
Frisur war auch.
sorry, das sah schon echt evil aus. Also, wie so ein Sektenführer war das ja
Es
quasi.
war so eine Mischung aus Sektenführer und Teufel, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ne? Und der ist dann eben mit dieser großen Horde alle an ja, diesen Gruselgestalten eigentlich. Also die Acolytes damals waren jetzt auch nicht die nette APA, wie man sie ja dann später kannte, sondern das waren ja dann wirklich zwei Jünger mit irgendwelchen komischen Symbolen auf der Brust. Die Brood waren halt die drei Vampire und Midian und Viscera waren halt dann einfach die Masse noch und die Muskeln, die man dahinter hatte.
Wobei er nach und nach die geholt hatte. Bei Visor war es zum Beispiel, also als Beispiel, er kam beim Match von Visor zum Ring und die anderen haben auf ihn eingeprügelt, haben sie ihn vor ihn hingezogen und er hat einfach runtergeguckt, dann die Kapuze abgehoben und halt wie so ein Sektenführer von ihm, so, ja, steh auf. Und dann Visor hat er so getan, als hätte er Kopfschmerzen und Co., als wäre er in seinem Geist drin. Und das war schon sehr cool, sehr trashig, aber es hat funktioniert.
Es war halt so
Wobei.
eine Art satanistische Rekrutierung, um es mal so auszudrücken. Also dieser Satanismus-Geschichte, das wurde ja dann hinterher auch noch aufs Extremste getrieben, wo dann ja auch diese schwarze Hochzeit mit Stephanie McMahon hätte stattfinden sollen. Also
Ey,
wenn
das
man
war
sich
episch. Entschuldigung, so trashig es sein mag, man muss ja auch bedenken, in den USA sind halt sehr, sehr viele sehr konservative Menschen. Und in der Zeit gab es halt mehrere Segmente, wo halt die Hotline der WWE nicht stillstanden. Da kamen halt echt Verbände, die halt von irgendwelchen christlichen Vereinen und so, die halt richtig boykottiert haben und zum Protest aufgerufen haben und Co. Eben, weil halt zum Beispiel dargestellt wurde, dass wenn Big Bossman gerade am Seil erwürgt werden würde, oder halt da, wo Stephanie McMahon, die war halt auf so ein Undertaker-Symbol, also beziehungsweise auf dem Kreuz halt in Anführungszeichen genagelt.
ja, gefesselt, sagen wir es
Hatte
mal so.
ja gefesselt, in schwarz gekleidet und hat auch geschrien, was sie auch gut verkauft hat. Natürlich alles überdramatisiert,
Ja.
in einer Zeit, wo halt alles eigentlich echt sein sollte. Aber das war schon sehr, soll man sagen, skandalös. Also die Zeit war halt schon so, dass der Undertaker moralische Grenzen überschritten hat.
Ja, absolut. Also, aber das war auch damals wichtig. Also, du hast dich auch selbst, obwohl diese ganze Geschichte halt auch irgendwie ein bisschen, wie du gesagt hast, trashig war und so, aber du erinnerst dich daran. Und da hat sich hinterher der Undertaker auch mit der höheren Macht, wie er es ja damals zusammengetan. Und das war ja dann die Corporation. Also, da gab es ja danach die Corporate Ministry, weil du dann auf einmal so ein Stable von 20 Leuten hattest irgendwie, was ja absolut absurd war. Aber trotzdem, es hat halt funktioniert und für ein paar Leute war das eben auch ein Sprungbrett, wie zum Beispiel Edge und Christian, die davon erstmal profitiert haben, auch als sie dann aus der Ministry rausgekegelt worden sind. Dann ist halt gleich trotzdem ein Gegner und ein Gegenpart und entsprechend war das ganz gut. Der Undertaker ist ja dann im Anschluss dann schon wieder die nächste Transformation. 2000 sind wir dann angekommen. Die nächste Transformation, da musste er dann auch wieder eine Auszeit nehmen wegen einer Muskelverletzung und ist dann. Bei Backlash war das, wenn ich mich nicht komplett irre, ist er zurückgekommen und dann als American Badass, also der
Mit kurzer
Biker-Taker.
Frisur.
Genau. Ja, erstmal noch mit Langhaarfrisur, die Kurzhaarfrisur kam ein bisschen später, aber auf jeden
Ich
Fall, ja, am Anfang,
kann mich nur an kurz erinnern.
nee, er hatte auch am Anfang noch lange Haare, aber die kurzen Haare kamen dann wenig später. Er hat in das Match zwischen Triple H und The Rock bei Judgment Day, nicht bei Backlash, bei Judgment Day eingegriffen und ja, hat dann The Rock den Sieg gekostet am Ende und
Müssen
das.
wir noch vielleicht anmerken, dass da halt zum Beispiel auch beim Entrance, der war ja ganz anders. Es war halt, für die, die es halt nicht wissen, er war halt wirklich ein Biker, er kam auf seiner Harley, er hatte keine Robe mehr an oder sonst was und die Musik war halt auch ein Rocksong.
War Limp Bizkit.
Limp Bizkit, genau, Dead Man Walking.
Genau, und dann.
Aber es war halt wirklich ein Kontrastprogramm, das eigentlich kaum größer hätte sein können, wenn du halt den Undertaker, wie viele Jahre vorher schon so gesehen hast? 10 Jahre fast?
Über 10 Jahre, ja.
Über 10 Jahre kennst du den so und dann plötzlich kam er so raus, das war schon eine Überraschung. Publikum hat es auch angenommen, wobei man da halt sagen muss, dass Biker in Amerika generell einen sehr hohen Respektstatus haben.
Ja, aber es war halt eben schwierig. Da stören sich ja bis heute auch noch die Leute dran und sagen, ja, das war eigentlich so die Phase, wo man am meisten vom Undertaker-Gimmick abgewichen ist und da hatten auch viele einfach keinen Bock drauf. Das war eine ganz schwierige Zeit, weil der Undertaker da eigentlich so, er hat viel mehr geredet, der war viel menschlicher und hat dieses ganze Übermenschliche dann irgendwie auch so ein bisschen nicht abgelegt, aber halt schon so ein bisschen verloren. Und dann ist auch mit
Hatten wir
Amerika.
da nicht auch das Five-Star-Match gegen Heidenreich?
Ja, das hatten wir auch da. Das.
Falls jemand das noch nicht gesehen hat, unbedingt mal gucken. Undertaker gegen Heidenreich. Das Match werdet ihr nie vergessen.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich diese Phase eigentlich ganz gern mochte, weil der Undertaker auf einmal deutlich schneller war und ja, agiler und dynamischer war. Und ich mochte diesen Biker-Taker. Das ging so ein paar, das ging 3, 4 Jahre, ging das ja nur so. Und
Da gab es nur auch Buried Alive, ne?
genau,
Das
ja,
Match.
genau das, ja. Aber es gab vor allem auch noch irgendwie Kämpfe gegen, zum Beispiel gegen Kurt Angle oder so, oder auch gegen Ric Flair. Also WrestleMania 19, die Fehde gegen Ric Flair war absolut herausragend.
Aber er hatte auch Fäden, die halt gar nicht gingen, wo
Ja.
halt gegen, ach, DDP.
Ja, das zum
Das war
Beispiel.
eine Fremdschämen-Fehde sondergleichen.
Ja, das ist natürlich auch so eine Geschichte gewesen, wo man sich dann gefragt hat, so muss das jetzt wirklich sein, so. Und das hat ja auch den WCW-Leuten, die ja hochgekommen sind, nicht wirklich weitergeholfen. Aber nichtsdestotrotz, er hat ja auch da seine guten Kämpfe gehabt. Also, aber damals war, da hat man ja auch schon gemerkt, dass da so ein gewisser Umbruch bei WWE stattfindet. Weißt du, da war dann der Monday Night War war vorbei und dann hat man auch so ein bisschen. Naja, man hat schon noch Gas gegeben, aber es wurde langsam ein bisschen braver, um es mal so auszudrücken. Und das hat man dann auch beim Taker gemerkt. Andererseits war er dann aber auch in der Phase, wo er dann auch wiederum häufig auf neue Talente getroffen ist. Also auch ein schönes Beispiel dafür hier gegen Jeff Hardy, das Leitermatch, was sie gehabt haben. Wie hätte
Das war
das.
richtig cool.
Das war absolut herausragend. Aber wie hätte das denn funktioniert, wenn der Undertaker noch sein düsteres Gimmick gehabt hätte? Ich weiß es nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber man muss auch sagen, auch wenn sich wenige nur noch an das Gimmick erinnern wollen, vielleicht auch, ich glaube, das tat dem Undertaker auch gut, weil so konnte er halt ein bisschen Luft schnappen und anschließend, als er halt wieder als Undertaker kam, war er, wenn man ehrlich ist, ein ganz anderer Undertaker.
Genau.
Da war quasi back to the roots, aber viel besser. Und im Grunde genommen, ich glaube, dann kam er mit dem Gimmick, womit er, das hat er ja bis heute dann durchgezogen, womit er, glaube ich, am meisten zufrieden war, womit er am meisten leben konnte, wo er sagen konnte, das bin ich.
Genau, da ist er dann bei der Survivor Series beerdigt worden von McMahon. War das auch gegen, nee, gegen, doch, genau, gegen Vince McMahon
Doch.
und Kane hat eingegriffen, so war das, genau.
Genau.
Und dann ist er bei WrestleMania 20 zurückgekehrt und hat dann erneut seinen Bruder Kane geschlagen, übrigens in einem ziemlich beschissenen Kampf verglichen zu dem von WrestleMania 14.
Aber der Entrance ist cool, da muss man mal auf die Crowd achten, wenn dann der Undertaker wieder zurückkommt,
Ich
ey.
weiß, ich war ja damals in der Crowd.
Ich hasse dich so sehr.
Das war auch das Highlight oder eines der Highlights von WrestleMania 20 damals. Das war halt schon cool. Vor allem auch, also ich kann mich halt noch daran erinnern, an diesen Effekt. Ich habe damals zum ersten Mal einen Undertaker live gesehen und dann ist halt das Licht ausgegangen. Und
Hast du Gänsehaut gehabt, hä?
ja,
Hast
nee,
du?
ja, natürlich, absolut. Und weil das Krasse ist dann eben, dadurch, dass das Licht ausgeht, es wird auf einen Schlag kalt in der Halle. Also es ist halt wirklich so, dass du da sitzt und vorher ist es halt echt noch warm, dadurch, dass so viele Lichter an sind und vom geht's Licht aus, die warten auch dann so 30 Sekunden und dann beginnt erst der Einzug, ne? Und du hast dann wirklich das Gefühl, als würde ein kalter Windhauch durch die Halle gehen in dem Moment, als ob gleich irgendein Geist auftauchen würde oder sowas. Das war schon sehr, sehr, sehr cool gemacht. Nee, und dann war es halt eben wieder die Rückkehr des alten Undertaker, so ähnlich wie wir es jetzt heute eben auch kennen, ne? Also mit Ledermantel, breitem Hut und dann auch mit den ganzen Gesten, wie wir es heute eben auch kennen. Und auch da hat man dann wieder auch gesehen, wie variabel der Undertaker eben auch ist, was seine, ja, was seine Künste im Ring angeht, ne? Also er hat dann irgendwie mit Randy Orton gefädelt und mit Kurt Angle und
Batista.
Batista, auch da super Kampf aus Batista rausgeholt, ne?
Super Fehde vor allen Dingen auch noch. Das
Genau.
war, man muss auch dazu sagen, es war ja dann so, der Brand Split war ja auch da.
Ja.
Also es gab ja Raw und SmackDown. Und Undertaker war halt im Grunde genommen wirklich, er war SmackDown. Also er war das Gesicht von SmackDown und er hat es halt wirklich auch geschafft, neue Gesichter von SmackDown quasi zu schaffen. Also ohne ihn hätte Batista niemals diesen Status erhalten, behaupte ich, wie er ihn jetzt hat oder wie er ihn dann hatte,
Ja.
weil er tolle Matches hatte, tolle Fäden mit ihm und ihn halt wirklich zum Main Eventer hochpushte.
Und das hat man auch damals nicht erwartet. Ich bin ja ganz ehrlich, als ich damals da mitbekommen habe, hier WrestleMania Main Event, Batista gegen den Undertaker, habe ich gesagt so, boah, also Batista klar, imposant und alles, aber ich fand immer, Batista war immer so lang geil, bis der Ringgong ertönt ist. Und das war wirklich dann der Kampf, wo man so, alter Schwede, das habe ich nicht erwartet, dass das so ein geiles Ding wird. Und das war dann wirklich der Showstealer von dieser WrestleMania-Card, WrestleMania 23. Und dann hast du gesagt so, oh, da vielleicht steckt doch mehr in Batista, als ich das zuerst gedacht hätte. War da nicht der
Dasselbe hat
Fall?
er im Übrigen auch mit Edge gemacht. Ne? Also, Edge war zwar schon vorher groß, aber er hat auch Edge dann
Genau.
quasi on top gehoben, dann bei WrestleMania 24 mit der Fehde vorher.
Genau das. Das war aber auch ein, ja, das war auch ein herausragender Kampf einfach, den die beiden da mitgezogen haben. Und ich habe, wie gesagt, letztens nochmal diese Edge-Doku gesehen. Für den war das halt auch eine riesige Ehre, dann nochmal mit dem Undertaker in den Ring zu steigen und vor allem auch diese WrestleMania dann zu headlinen. Ne? Und Undertaker dann noch mehrmals Champion. Aber man hat dann damals auch schon gemerkt, dass,
Er braucht den Titel nicht, ne?
ne, erstens, den braucht er nicht, aber man hat dann auch gemerkt, er hat dann auch häufiger mal Auszeiten genommen. Ne? Also das kam dann ja auch so häufiger mal, dass er mal so ein bisschen Ruhe hat einkehren lassen. Und dann eigentlich immer diese großen Kämpfe halt eben bei WrestleMania immer gehabt hat. Ne? Es gab dann diese Kämpfe gegen Triple H und natürlich gegen Shawn Michaels. Da ist man.
Moment, da kommen wir jetzt gleich mal dazu. Oder? Jetzt also, Entschuldigung, also diese Fehde, da will ich ein paar Minuten was sagen,
Ja,
oder?
dann.
Oder nicht?
Doch, klar, natürlich. Dann leg los.
Aber wir jetzt loslegen, okay.
Wir springen ein
Diese
bisschen. Ich
Fehde.
muss jetzt keine. Ich muss jetzt keinen. Ich weiß nicht, ob wir
Big
gegenüber
Show.
Big Show, Wladimir Kozlov oder was auch immer dazwischen noch alles war. Ne? Also.
Aber generell, sagen wir es einfach, Undertaker hatte selbst in der Zeit immer Big Time Moment, aber dann kam halt die Fehde schlechthin und die ging halt 2 Jahre lang, wenn man
Ja.
das genau nimmt. Und es ist meine absolute Lieblingsfehde, die beste Fehde und perfekteste Fehde, die es jemals in der WWE gab, weil erstmal fing es halt mit den Mind Games an. Also es ging halt quasi darum hier, ja, Mr. WrestleMania gegen halt die Streak, wo es halt auch mit diesen Mind Games, was ich halt irre geil fand, dass Shawn Michaels ja quasi, er ist ja sehr, sehr christlich und gläubig,
Ja.
was sie halt ausgebaut haben. Und zwar extrem, dass halt auch beim Entrance sieht man, dass halt Shawn Michaels war ja auch immer weiß gekleidet und so, hat halt das Licht dargestellt, also Gott quasi, kam von oben herab. Undertaker kam von unten herauf aus der Hölle, dunkel, düster, genau das Gegenteil dargestellt. Die Fehde war so aufgebaut, dass es halt wirklich richtig geile Mindgames gab zwischen den beiden. Also auch mal Shawn Michaels, der halt Undertaker überraschte und ihn verwirrte. Also da trafen halt zwei Giganten aufeinander. Dann das Match. Ich werde es nie vergessen, ohne Scheiß. Ich habe das mit meiner Freundin geguckt. Wir beide waren eigentlich todmüde. Bei dem Match, wir waren hellwach, ne? Wir waren am Kreischen, wirklich ohne Scheiß auf die Uhrzeit, wir waren am Kreischen, wir haben spätestens nach dem vierten Nearfall nur noch gedacht, das kann nicht wahr sein. Und nicht nur wir, sondern auch die Crowd. Man hat sich auf das Match gefreut, man hat auch Großes erwartet, aber was die abgeliefert haben, war noch größer. Das war, okay, da heb ich mich weit aus dem Fenster. Das war vielleicht das beste Wrestling-Match der letzten 50 Jahre. Was die dann abgeliefert haben, weil das war einfach sensationell. Die Crowd, du hast irgendwann gehabt, dass das ganze Stadion stand nur noch. Und dass du auch als Zuschauer nicht mehr wusstest, wer gewinnt, wer nicht. Und du hast so dermaßen mitgefiebert, du warst so drin, jeder Move hat gepasst. Konter über Konter über Konter über Konter. Die beiden hatten eine Ringchemie und eine Storyline erzählt, die grandios war. Und dann ging es ja noch weiter. Was ich noch geiler fand, da kam halt das zweite Match,
Genau, ein Jahr
wo der
später
Aufbau,
dann, WrestleMania
genau.
26.
Und der Aufbau hätte nicht besser sein können, weil im Grunde genommen hat Undertaker am Ego von Shawn Michaels gekratzt. Und er hatte dieses Zerwürfnis, was halt so weit ging. Er wollte unbedingt dieses Rückmatch. Er wollte halt sich nochmal beweisen. Und die Regelung war dann zum Beispiel erstmal so, dass beim Royal Rumble, dass er den Rumble gewinnen muss, damit er halt dieses Match gegen Taker kriegt. Und das war der spannendste Rumble für mich, beziehungsweise ich habe noch nie so eine geile Story innerhalb des Rumbles erlebt, wo Shawn Michaels wirklich immer wieder gekämpft hat, fast rausgeworfen wurde und alles versucht und getan hat, damit er unbedingt drin blieb und
Genau.
damit er dieses Match kriegt. Und jeder hat sich das auch gewünscht als Fan. Du wolltest dieses Match sehen, du hast mit ihm mitgefiebert, dann ist er rausgeflogen, hat aber trotzdem das Match bekommen,
Genau, nee,
wo es
Moment,
dann halt.
er hat ja dann den Undertaker um den Titel betrogen. Deswegen, der Undertaker war damals Champion
Genau,
und hätte
deswegen.
eigentlich verteidigen sollen, deswegen, also bei WrestleMania, und deswegen wollte ja Shawn Michaels den Rumble-Sieg haben. Aber Shawn Michaels ist dann aus dem Rumble rausgeflogen und hat dann beim darauffolgenden Event den Undertaker um den Titel betrogen. Dass der Undertaker den Titel los war und dann war die Fehde erstmal richtig angestachelt, sodass
Vor allen Dingen,
es.
Shawn Michaels war absolutes Babyface.
Genau,
Es kam unerwartet.
Ja, aber er war halt absolut verzweifelt in dem Moment und wollte halt eben seine. Er war gerade zu besessen vom Undertaker, sagen wir es einfach mal so. Und
Genau,
daraus
und da
ist ja.
kam ja auch Entschuldigung, die Situation, dass Triple H, also sein bester Freund, von ihm angegriffen wurde, beziehungsweise angekeift wurde und er eigentlich auf ihn eingeredet hat, von wegen, lass das, hör auf, komm mal wieder zum klaren Kopf. Aber HBK hat sich immer mehr reingesteigert.
Ja, eben. Und dann kam es ja dann auch so weit, dass er auch dafür bereit war, seine Karriere aufs Spiel zu setzen.
So, und ich hasse Karrierematch, aber bei dem Ding, also ich persönlich, vielleicht sagst du genau das Gegenteil, ich war mir, bei Karrierematch ist es eigentlich so, du weißt schon eigentlich, okay, er wird die Karriere beenden oder
Ja.
nicht, und wenn nicht, dann weißt du einfach, so bei Ric Flair, wenn Ric Flair gegen MVP damals gekämpft hat, von wegen, geht um die Karriere, wusstest du, ja klar, komm, skippen wir das Match. Bei dem Ding, es ging um die Streak, gegen die Karriere, und nach dem unfassbaren Match im Vorjahr, wusstest du als Zuschauer nicht, oder so hast du zumindest in dem Stadion gemerkt, das Stadion wusste nicht, wer gewinnt. Es war nicht vorhersehbar. Und dann kam es einfach, das Match war auch noch mal so stark, was man auch nicht erwartet hat, weil die beiden waren ja nun mal schon jetzt ein bisschen älter.
Ja.
Es war vor allen Dingen auch noch anders aufgebaut. Also die haben einfach nicht eine Kopie gemacht, sondern ein anderes Match. Und viel psychologischer und auch Spannung. Und dann gab es halt diese Endsequenz mit den heftigsten Tombstone aller Zeiten.
Ja, dem
Und
eingesprungenen Tombstone, ja.
genau, aber was ich auch wichtig fand, und dann halt dieses vor im Knien, und wo dann Undertaker, du hast ja beim Undertaker gesehen, eigentlich will er nicht, was schon irgendwie Respekt zeigt, das haben sie halt super verkauft.
Ja.
Und dann einfach, da kam ja die Ohrfeige, ne?
Ja, genau. Und dann
Dann
mach.
kam die Ohrfeige, dann ist Undertaker ausgerastet und springt ihn zu den, richtig mit dem hoch, zu einem heftigen Tombstone und beendet das Ding. Und ich glaube, mit einem schöneren Match und besserem Match und besserer Storyline, die über 2 Jahre lang geht, kann man eine Karriere nicht beenden. Und Undertaker und Shawn Michaels haben da etwas geschaffen, was für die Ewigkeit hält, für Wrestling-Fans.
Ja, das sind schöne Worte, die man das, glaube ich, einfach so stehen lassen kann hier. Nein,
Oder siehst du das anders? Jetzt mal
überhaupt
ernst.
nicht, überhaupt nicht.
Wie
Die
hast du das denn erlebt, die beiden Matches und die Fehde?
Genauso wie du jetzt gerade das gerade beschrieben hast. Ich hatte jedes Mal Gänsehaut, wenn die beiden im Ring waren. Ich habe jedes Mal auch gerade bei diesem letzten Kampf da auch irgendwann einfach vergessen, dass man irgendwie schon vorher gelesen hat, dass Shawn Michaels seine Karriere beenden wollte, sondern du hast einfach nur noch mit diesem Kampf mitgefiebert und warst da drin einfach. Und das haben die beiden immer geschafft, wenn sie im Ring waren, dass die haben immer eine eigene Geschichte erzählt, haben sich nie kopiert und haben immer irgendwas Besonderes auf die Beine gestellt. Und ich kann bis heute nicht genau sagen, welcher von den beiden WrestleMania-Kämpfen zwischen den beiden mir besser gefallen hat. Aber feststeht, wie du es gerade gesagt hast, das waren zwei WrestleMania-Matches, die ganz eindeutig ganz oben in der Wrestling-Analogie stehen werden. Also weil es einfach so gute Kämpfe waren und so psychologisch herausragende Kämpfe waren. Besser geht's da einfach nicht. Und ich kann dir auch keinen WrestleMania-Kampf sagen, der mal abgesehen von Austin gegen Bret Hart von WrestleMania 13, der da überhaupt irgendwie ranreichen würde.
Also ich habe auf jeden Fall kein Match in Erinnerung, wo die Crowd dermaßen fast schon verzweifelt war, weil irgendwann als Fan hast du auch diesen Moment, du erwartest ja dieses Ende und es kommt einfach nicht. Dieser Pin geht einfach nicht durch. Die haben ja auch Nearfalls gehabt, wo du in den Zeitlupen gesehen hast, dass das Millimeter waren.
Ja.
Also knapper ging es halt nicht und du warst halt irgendwann so verzweifelt, dass du als Fan eigentlich dachtest, jetzt beende es. Es muss jetzt zu Ende sein, wo ich halt, wie du sagst, total alles andere vergisst, sondern so drin bist. Wenn man sich das anschaut, lieber Hörer, achtet mal aufs Publikum. Wie die ausrasten, die schlagen sich dermaßen auf die Hände über die Köpfe. Das sieht so lustig aus, aber das ging mir genauso. Weil dieses Unfassbare, dass du einfach denkst, das kann jetzt nicht sein. Ich war mir als Fan hundertprozentig sicher, das muss doch jetzt der Pin sein. Das war der Pin. Nein, doch nicht. Das kann nicht sein. Dieses Unglaubliche, das ist halt. Bei WrestleMania, du hörst es auch an der Crowd, wie die immer lauter wird, immer nervöser ist. Bei dem Match du hast halt oft große Matches, wo es halt zwischendrin, irgendwann ist es halt ruhiger, ist ja logisch, weil ein Match hat nicht nur Highlights. Und bei dem wurde das Publikum immer lauter, nicht weil die geschändet haben, wie irre die ganze Zeit, sondern weil die nicht ruhig sein konnten, sondern mit ihren Nachbarn geredet haben, weil jemand sagt, oh mein Gott, und sonst was. Und das war eine ganz besondere Atmosphäre. Und das war halt, wenn jemand mal fragt von mir, ja, warum guckst du Wrestling oder was ist an WrestleMania so besonders? Eines dieser Matches zeigen.
Ja.
Das zeigt dann einfach, weil das packt jeden, selbst wenn du kein Wrestling-Fan bist, du merkst, irgendwas ist daran besonders.
Ja, so ist das. Sollen wir mal weiter die. Also ich meine,
Definitiv. Jetzt geht's, glaube ich, ein bisschen schneller.
also jetzt, ich muss sagen, ich habe jetzt Bock, mir die Kämpfe noch mal anzugucken. Also das haben wir jetzt gerade eben schon
Ich
mal
auch.
geschafft. Genau, jetzt in den Folgejahren geht es ja eigentlich dann großenteils von Undertaker darum, seine Streak von WrestleMania zu verteidigen. Und das Jahr drauf ist er dann erstmal gegen Triple H angetreten, der dann quasi, ja, zum einen hat er Triple H diese Verbindung zu Shawn Michaels und zum anderen, musste halt ein Herausforderer her. Entsprechend gab es ja diesen unfassbar grandiosen Aufbau, dass Triple H, glaube ich, zum Ring kam und dann kam einfach der Undertaker und schwupps, haben wir das WrestleMania-Match.
Das ist so schrecklich.
Ich fand den ersten Kampf nicht gut von den beiden. Also der wurde ja extrem gehypt, aber der war für mich einfach nur eine Aneinanderreihung von Signature-Moves und möglichst geilen Spots, aber ohne Psychologie. Und ich habe diesen Kampf, das sage ich ja immer so gern, wenn ich irgendwie einen guten Kampf scheiße fand, ich habe diesen Kampf nicht gespürt. Das war so ein Ding, das war vielleicht auf dem Papier gut, aber
Es war nicht gefühlsecht.
nee, ja, genau das. Genau das. Aber es war einfach nicht, da fehlt mir die Psychologie. Also schau dir im
Ja, es
Jahr
wirkt auch zu aufgesetzt. Auch dieses von wegen, ja, was ich schrecklich fand, einfach, dass Triple H der Nächste war. Nach dem Motto, ja, Shawn Michaels war mein Buddy, der hat jetzt mit dir zwei Mega-Matches abgerissen. Jetzt bin ich dran.
genau.
Das wirkte für mich so sehr nach Policy wie sonst was.
Ja, und noch dazu muss man ja auch sagen, die beiden hatten ja auch schon mal ein WrestleMania-Match bei WrestleMania 17 gegeneinander. Das hat der Triple H ja auch verloren. Und das wurde ja einfach nicht mehr genannt. Also man hat ja einfach diese komplette Vergangenheit negiert. Und dieser Kampf war Kacke. Also ich bleib dabei, das hat überhaupt nicht funktioniert und bäh. Aber dann zumindest das Jahr drauf war dann besser. Da gibt's dann in Hell in a Cell. Oder war das Jahr drauf?
Ja, aber das lag aber wiederum auch daran, so blöd es klingt mag, dass Shawn Michaels mit dabei war.
Ja.
Und das halt, da haben sie die Schwächen vom Undertaker, die halt wirklich immer mehr sichtbar waren, wegen dem Alter, logisch,
Genau, das ist der Media
super gut
28.
kaschiert, weil da ging es eigentlich nur um Psychologie. Ich meine, wir hatten Segmente, wo die beiden, ich hatte mal Zeit geschaut, irgendwie 2 Minuten am Boden lagen, wo die auch nicht aufgestanden waren, aber das war egal, sondern die haben halt eine Spannung aufgebaut mit inneren Zerwürfnissen und Co. und mit einer sehr, sehr schönen Szene am Ende.
Ja, wo
Wo ich
dann.
ehrlich gesagt dachte, das war es für den Undertaker. Also, ich habe wirklich, als ich das Bild gesehen hatte, saßen wir auf der Couch und wir haben gedacht, das ist das perfekte Ende für eine Karriere. Das war jetzt so die drei großen,
Ja,
schönes Match,
da hätte man
das
mit leben
passt.
können, wenn alle drei abtreten, weil es war
Ja.
einfach, also das war auch, glaube ich, für mich das Match des Jahres damals. Wann war 2000, wann war das? WrestleMania 28 war vor 5 Jahren, 2011. Das war auch ein Kampf, wie gesagt, da hat dann auf einmal die Psychologie gestimmt, auch dadurch, dass Shawn Michaels dabei war. Die haben eine geile Geschichte erzählt, auch wieder diese Verzweiflung von Triple H, der unbedingt den Undertaker schlagen will, ne? Auch dann zugleich diese Geschichte mit Shawn Michaels, der halt nicht will, dass Triple H den Undertaker schlägt, ne, weil das ja auch irgendwie an ihm gekratzt hätte und sowas. Also, da waren so viele Geschichten, die irgendwie ineinander gegriffen haben und die haben dann den Kampf besonders gemacht im Vergleich zu dem Jahr davor, wo es halt einfach nur so, ja, komm, wir hauen uns jetzt auf die Fresse. Okay.
Ja, wobei das Jahr danach, das war schrecklich.
Das Jahr danach war gegen CM Punk, WrestleMania 29.
Unglaublich, dass ich mal sagen würde, dass ich ein Punk-Match scheiße fand, aber das war schrecklich.
Ich fand's nicht so schrecklich, aber ich
Aber die
fand's.
Fehde war geil, aber die Promos waren super.
Ja.
CM Punk hat sich halt eben nicht als Schisser dargestellt, sondern der hat richtig mal die Eier raushängen lassen, auf gut Deutsch. Wie sonst was. Ja, ist doch so. Also
Ja,
er hat
so.
wirklich Paroli gebieten, er hat gesagt von wegen so, komm doch her. Also er hat quasi provoziert, provoziert, provoziert. Alles toll. Aber das Match, die beiden hatten einfach keine Chemie.
Ich fand den Kampf ganz, ganz gut, aber es reichte halt eben nicht an die Matches mit Shawn Michaels und mit auch mit das letzte Match mit Triple H ran. Also
Also
das.
du hast in dem Jahr war aber auch Undertaker mega angeschlagen. Das hast du im Match
Ja, eben,
gemerkt.
das hast du halt auch gemerkt, dass er halt nicht 100% fit ist und da lief ja einfach vieles zusammen. Für mich war das ein gutes Match, aber eben auch nichts. Also ich kann mich jetzt spontan an keine richtige Szene mehr erinnern, während ich mich an die anderen Sachen wirklich eins zu eins erinnern kann. Aber wahrscheinlich, wenn wir jetzt Kai hier hätten, der wird wahrscheinlich ausrasten, weil CM Punk und Undertaker und so geil und so.
Genau, ja, das war bestimmt super. Nee, nee, war es nicht. Es war okay, aber es war halt, bei Undertaker muss man einfach sagen, er hat alle Jahre davor es geschafft, ein Match abzureißen, woran du dich immer erinnern konntest.
Ja.
Was er irgendwo auch was Besonderes hatte, irgendwie so ein Big-Time-Feeling. Dieses Feeling hattest du in dem Moment nicht. Und es wurde, also das Problem ist, du hast halt da wirklich immer, in den Jahren hast du halt beim Undertaker gemerkt, das Alter schlägt immer mehr zu.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das war auch dann der Punkt, weshalb das so ein bisschen. Man hat sich dann angefangen, um den Undertaker Sorgen zu machen. So im Ring. So, übersteht er das alles heil
Oh, ey, das
und.
hatte ich bei Triple H, ne? Beim letzten Match. Ich habe wirklich gedacht, dem Typ geht's nicht gut. Also auch
Ja,
meine
eben.
beste Hälfte, ne? Weil am Ende hast du halt gesehen, Undertaker hatte so einen knallroten Kopf.
Ja.
Klar hat er das dann gespielt, was man aber als Zuschauer nicht wusste. Er hat das so glaubhaft gespielt, dass er zusammengebrochen ist immer wieder.
Ja.
Und du dachtest, ach du Scheiße, dem geht's gerade echt nicht gut. Bitte lass das sein.
Ja, eben.
Aber dann kam halt das noch Schlimmere. Willst du was zu der Fehde an sich sagen oder darf ich?
Zu WrestleMania 30, das Streak-Ende und
Ja.
Kampf gegen Brock Lesnar. Ja, ich meine, so die Fehde reicht ja eigentlich schon relativ lang zurück, wenn man es mal so
Aber
sieht.
ja, aber wer denkt denn daran? Jetzt mal
Nee, ich
ehrlich.
sag ja nur, aber man hätte halt diesen Kontext ja herstellen können. Also die beiden sind ja auch schon mal im Hell in a Cell aufeinander getroffen, Brock Lesnar und der Undertaker. Die kennen sich. Ja, die Fehde wurde eigentlich großenteils nur von Paul Heyman getragen irgendwie
Richtig,
und die war
richtig.
eben aus dem ja auch irgendwie so sehr sehr schnell aufgebaut. Ich weiß gar nicht, 3 Wochen vor WrestleMania irgendwie stand es halt endgültig fest und dann
Genau.
Holter die Polter.
Jetzt mal ohne Scheiß, das war die liebloseste Undertaker-Fehde, die ich heute bei WrestleMania hatte.
Ja.
Also es wurde wirklich lieblos präsentiert und das war genau das Problem, weshalb dieser Schockmoment so groß war, weil es war so lieblos und schnell dahingerotzt, dass einfach jeder Fan davon ausging, ja, klar, ich auch. Ich hatte damals mit der WWE-PR-Frau lange Diskussionen. Ich dachte, ja klar, Brock Lesnar, von wegen, weißt du, eh jeder Fan war mal ein Kritikpunkt, dass der jetzt eh nur eh da verlieren wird, weil die Fehde ist einfach so schlecht. So würdest du nie einen Streak beenden lassen. Und da bin ich auch der WWE echt sauer, weil man kann die Streak beenden lassen. Das war ein mega Schocker. Die Publikumsreaktion, man wird immer den Dunkelhäutigen vor Augen haben, der die großen Augen macht.
Genau.
So geschockt. Aber wenn eine Streak, die so legendär ist, die es nie wieder geben wird, beendet, dann mit einer Storyline, meiner Meinung nach, wie etwa bei Shawn Michaels, die sich richtig über Monate zieht, wo einfach alles passt, wo es intensiv ist und sonst was, aber dann nicht mit so einer 0815-Storyline, die wirklich nur von Heyman getragen wurde. Undertaker war ja noch nicht mal wirklich da und das war einfach. Als Fan hast du gedacht, ja, die wollen halt, Undertaker hat sein Match, der ist wahrscheinlich jetzt noch nicht mal fit genug, sondern wird gerade so kurz vor WrestleMania dabei sein. Und dann so lieblos hingerotzt. Und dann, das Match war auch schlecht.
Ja, Undertaker hat sich auch relativ früh im Kampf verletzt mit der Gehirnerschütterung, das muss man ja auch mal dazu sagen, der war auch nicht so 100% da.
Genau, und es war halt schlecht. Und das war einfach nicht würdig. Und ich werde halt nie vergessen, wie der Three Count durchgezogen wurde. Und im Publikum, es war halt kein Aufschrei oder sonst was, sondern. Dieses Ungläubige, ich habe auch gedacht, das haben sie gebotcht. Weil das
Ja.
einfach, das Finish war auch nicht mal schön. Es war kein schönes Finish, wo du sagst, okay, das ist jetzt, jetzt kommt das Ende. Das ist ein Ende, ich verstehe, dass da gepinnt wird. Sondern da kam das Finish und du dachtest einfach nur, die haben gerade Scheiße gebaut. Ich gucke zur Seite zu meiner Freundin, ich sag einfach nur, die haben richtig Scheiße gebaut. Wart's ab, die können jetzt nicht auf den Titan Throne irgendwelche Zahlen einblenden, weil die damit nicht gerechnet haben. Weil das war nicht das Finish. Ich war so überzeugt davon, dass das nicht das Finish gewesen sein kann. Und das Streak-Ende, weil es einfach so schlecht war. Ohne
Ja.
Scheiß, das Match war schlecht, die Fehde war schlecht und es war nicht würdig. Und ich werde nie verstehen, warum sie das gemacht haben auf diese Art und Weise.
Nee, also ich habe auch danach gedacht, ich hätte damit leben können, wenn der Undertaker gegen Shawn Michaels verloren hätte, gegen Triple H verloren hätte. Mein Wunsch wäre wirklich auch Randy Orton gewesen. Ich weiß noch genau, wie ich damals bei WrestleMania 21 war das, ne, wo bin ich aufgesprungen, als Orton den Chokeslam in den RKO umgewandelt hat und hab meinen Freunden gegengejubelt, die alle für den Undertaker waren, so, jetzt werdet ihr das sehen, jetzt werdet ihr, die Serie ist zu Ende und dann halt doch nicht, ne.
Aber jetzt ohne Scheiß, du hattest doch bestimmt auch beim Lesnar-Match dasselbe wie ich, dass du auch null mitgefiebert hast,
Nee,
ne?
überhaupt nicht. Ich habe ja gesagt schon mal, ich bin ja da, ich bin während des Kampfes eingeschlafen und bin zum Pinfall wieder aufgewacht.
Hast nichts verpasst.
Ja, also ich bin wirklich dann aufgewacht, hab so, one, two, three, und dann diese Pause und dann die Musik von Brock Lesnar. Und dann so, hä, was? Ich hast du gerade im Halbschlaf einen Three-Count und die Musik von Brock Lesnar gehört? Irgendwas passt da gerade nicht zusammen. Und dann bin ich
Was ich aber
ja.
auch nie verstehen werde an der WrestleMania, du hattest so viele Möglichkeiten für geile Sachen. Du hättest diesen Sieg, du hättest eine Fehde mit Bray Wyatt machen können, was es dann nächstes Jahr gab. Mit einer richtig geilen Storyline, wo du dann jemanden pusht, wo du dann sagst, okay, das ist vom Gimmick her, das passt es, alles schön und gut. Oder du hättest, da war ja auch dann die Zeit, wo er Sting zurückkam, oder nicht?
Das kam später.
Das kam später, aber okay, aber da waren die Verhandlungen. Da hättest du dir auch vorstellen können, okay, dann machst du eine Fehde, wenn die Streak endet, wo dann Sting zum Beispiel kommt. Alles klar, dann hat der letzte Match gegen Sting zum Beispiel, die beiden Legenden hören zeitgleich auf, alles schön und gut. Aber mit einem Teilzeit-Wrestler, mit so einer schlechten Storyline, einem schlechten Match, einem schlechten Finish, was halt auch nun mal sehr wichtig ist, und dann so, und dann kam es aber meiner Meinung nach noch schlimmer, weil ich dachte, okay, Streak beendet, Undertaker beendet.
Ja, dann geht es ja
Weil,
leider noch weiter, ne? Also ich.
genau, und das werde ich nie verstehen, weil du kannst bei einer anderen Veranstaltung, World Rumble oder so, meinetwegen, okay, aber WrestleMania war in dem Moment nicht mehr Undertaker, weil die Streak war gestorben. Da hätte man das ehrenvoll in Anführungszeichen beenden sollen. Dann kam
Ja.
halt noch Bray Wyatt, wo es dann noch schlimmer wurde, weil die bei Tageshellem nicht rauskamen.
Ja, es war scheiße. Also der Kampf an sich war scheiße. Du hattest keinerlei Gänsehaut. Es war nicht irgendwie nichts Besonderes. Das
Ja, das war auch
war.
kein Big Time
Ne, eben, das meine ich
wegen
ja.
der Uhrzeit. Jetzt, ohne Scheiß, mich hat das irre gemacht, als ich gesehen habe, dass der Undertaker bei gefühlt 40 Grad Sonnenschein und sonst was da rauskommt und du einfach nur dachtest, also von meinem Gefühl her, das ist nicht der Undertaker von WrestleMania. Undertaker war immer, er kommt bei WrestleMania erst, wenn es dunkel ist.
Ja.
Das war die Voraussetzung, immer. Weil Undertaker ist düster und so weiter, er wird niemals rauskommen, wenn es hell ist. Und du wusstest genau, selbst wenn du die Karten nicht kanntest, nee, jetzt kommt das Match noch nicht, jetzt kommt das Match noch nicht. Es ist noch hell, nee, nee, der kommt noch nicht. Und dann kam der bei WrestleMania 31 in der Midcard irgendwo. Völlig belangloses Match. Und wo ich einfach dachte, dass ab dem Zeitpunkt, ich finde halt ab letzten Jahr, vorletzten Jahr, haben sie eigentlich mit diesem Legendenstatus nur noch versucht, Geld zu machen, aber nicht mehr diesen Respekt gegenüber gehabt, wie es man hätte sein oder haben müssen.
Ja, man sagt ja immer so schön, man soll aufhören, weil es am schönsten ist, ne? Und das, wie du schon gesagt hast, also der Punkt wäre halt nach dem Hell in a Cell Match gegen Triple H eigentlich erreicht gewesen. Man hätte die Serie nicht enden lassen müssen, ich glaube, und man hätte auch einfach sagen sollen, komm, jetzt ist gut und ne, hat alles
Überleg mal vor
erreicht,
allem,
es hat,
was für ein
es war
Abgewinn
nicht
das gewesen
notwendig.
wäre.
Ja?
Alle drei auf der Rampe, Arm in Arm, Kayfabe gebrochen, Respekt und das war's dann. Das
Dann
wäre
machst
ein
du danach,
perfektes Ende
genau, dann
gewesen.
machst du danach noch mal einen Abschieds-Raw, irgendwie so eine geile Geschichte, wo du dann halt die Karriere des Undertaker noch mal über 3 Stunden lang beleuchtest und wo dann noch mal jeder Wrestler noch mal kurz erklären kann, wie sehr der Undertaker ihn inspiriert hat oder sonst irgendwas. Das hättest du ja alles machen können. Aber wie gesagt,
Was mich dabei auch noch ärgert im Übrigen, Undertaker wollte nicht mehr. Er wurde von der
ja,
WWE jedes Mal überredet.
ja.
Er hatte schon vorher gesagt, nee, das war es jetzt. Und ja, man hätte einfach in dem Moment dem Undertaker mal irgendwie sagen sollen, okay, er will nicht mehr. Du entscheidest, wann du das Ende hast.
Ja,
So,
ich.
und er hätte das viel eher gehabt. Und es wäre auch diese letzten Jahre, im Grunde genommen muss das jeder Fan vergessen, was da jetzt war.
Ja, also.
Der ist also, das nicht, weil er schlecht ist, sondern einfach, weil es ihm nicht gerecht wird.
Nee, eben. Also, das war ganz, ganz merkwürdig. Also, ich fand auch, dass man da der Legende des Undertaker schon geschadet hat, einfach, um es mal so auszudrücken.
Apropos Legende, was ich noch einwerfen will, weil du jetzt gerade meintest, wegen Abschiedssendung. Was man auch noch sagen muss, Undertaker hat ja nie sein Gimmick gebrochen. Also er war noch nie bei einer WWE-Sendung und so weiter, war halt nicht Undertaker. Oder hat halt zum Beispiel jemanden. Was ich hatte Tränen in den Augen und so weiter.
Ja.
Und was ich halt nie vergessen werde, ist halt bei Ric Flair,
Ja.
als er abgedankt hat, war doch Ric Flair, ne? Doch klar, wo er in den
Ja.
Ring kam.
Ja. Ja,
Und
ja, ja,
wo
ja,
alle sich verabschiedeten, voll warmherzig und so weiter. Und Undertaker kam in den Ring und ging halt auf das Knie halt so.
ja.
Also, er zeugte Respekt und ich finde, diese Geste werde ich nie vergessen. Ich hatte richtig Gänsehaut und ich hatte einfach nur gedacht, mehr Respekt kannst du einem nicht zollen.
Ja.
Und dabei war er ein Gimmick. Das muss man für sich mal vorstellen, dass Undertaker so sehr mit seinem Gimmick verwoben ist, dass man nicht mehr zwischen den Personen unterscheidet, sondern ihn halt nur noch als Undertaker sieht.
Ja, das ist ja eigentlich auch das Schöne an der Sache. Also finde ich, dass der Undertaker halt wirklich noch dieses eine mystische Objekt im Wrestling ist, was du eben auf der großen Bühne nicht einsortieren kannst, weil du kennst den Menschen dahinter ja gar nicht. Also das ist halt das Coole eigentlich daran. Du weißt inzwischen über jeden Wrestler, weißt du, mit wem ist der, was, wie ist der, wie verhält er sich, was hat er sich schon geleistet. Und so beim Undertaker ist es halt immer noch, da weißt du zwar auch einiges, aber es gibt auch einfach noch vieles, was man nicht weiß durchs
Er ist
Internet.
auch im Übrigen nie bei der Hall of Fame im Publikum.
Ja, eben. Zum
Das
Beispiel
sind so
sowas.
Kleinigkeiten, aber die zieht er halt komplett durch.
Ja. Ja, sollen wir dann noch hier die letzten Jahre noch schnell abfrühstücken? Nach Bray Wyatt hat er noch eine kurze Fehde gegen Brock Lesnar gehabt. Mit einem Hell in a Cell Match anschließend, was ich nicht verstehe, warum das Match des Jahres geworden ist. Also
Das war auch schrecklich.
bei den Slammy Awards, das war Es war okay, aber es war kein
Ja,
Match des Jahres.
Slammys sind ja eh
Ja,
gefaked.
ich weiß, aber und jetzt, dieses Jahr gab es ja dann die Fehde mit Shane McMahon. Auch ein eigentlich grausiges Match, halt nur durch den Knalleffekt am Ende war es halt dann eben
Ja, aber
was.
da hätte man auch es beenden können.
Ja.
Weil das Problem war, was ich da halt bei dem Match sehr gut fand, war halt die Storyline darin. Dass halt der Undertaker, das hatte was mit Respekt zu tun. So, und es war Shanes letztes Match. Also eigentlich habe ich gedacht.
Ja.
Es hätte auch Undertakers letztes Match sagen können, dass halt zwei Personen einander Respekt zollen. Er ist ja anschließend zu den Kindern gegangen, zu Shane.
Ja.
Das hat man ganz kurz in der Kamera gesehen. Hatte zu denen gesagt, ihr könnt stolz auf euren Vater sein.
Okay.
Also man hat richtig, auch im Match hat Undertaker das ja schon gut verkauft, diesen Respekt, den er halt immer mehr bekommen hatte. Shane hat sich das verdient durch seine Aktion. Und ich finde halt auch, das hätte halt auch ein schönes Ende sein können. Weißt du,
Ja.
von wegen so, hör mal, du hast dir meinen Respekt verdient, wir beide haben Respekt verdient, das war's. Er hat ja auch noch seinen Handschuh liegen lassen.
Ja.
Wo ich einfach denke, okay, komm, jetzt lass es, das war's. Und dann ist was anscheinend schon wieder nicht.
Nee.
Und das ist das, was ich beim Undertaker, das ist der einzige Kritikpunkt, das liegt nicht an ihm, sondern das liegt an der WWE, meiner Meinung nach, jemals vorwerfen würde, dieses langgezogene immer weiter, nochmal weiter, nochmal weiter, dieses um jedes Jahr verlängern.
Die wollen halt die Attraktion einfach noch ein bisschen ziehen, ne?
Ja, aber
Also, solange
damit
es geht.
zerstören sie ein Lebenswerk, weil man muss einfach sagen, Undertaker ist nicht nur eine Karriere, sondern das ist echt ein Lebenswerk, was ewig bestehen bleiben wird. Egal, ob wir jetzt in 20 Jahren keinen Wrestling mehr gucken oder sonst was, aber Undertaker ist ein Name. Mark Calloway hat es geschafft, das Namen zu schaffen, der in den Geschichtsbüchern steht. Ob du
Ja.
dich mit Wrestling interessierst oder nicht. Und deshalb auch dieser Podcast, der sehr lange ist, aber er hat so viel erreicht, so viel Tolles gemacht. Er hat
Wir hätten noch länger
alles
reden
richtig.
können.
Ja, er hat alles richtig gemacht. Er hat so viel Respekt gezeigt. Er hat so viel Gutes erreicht für eine Company, für Fans. Er hat alles gegeben. Er hat verletzt gewrestelt. Sensationelle Matches gemacht, an die man sich immer erinnert. Alles Grandioses. Und das sollte man eigentlich respektieren und hoch anerkennen. Und dadurch, dass sie das immer weiter ziehen und ziehen und ziehen, habe ich halt den Eindruck, ich werde auch langsam sauer. Ich möchte ihn auch nicht mehr sehen. Nicht, weil ich ihn nicht sehen möchte. Theoretisch möchte ich das schon, aber ich möchte nicht mehr, dass die WWE ihn einsetzt, dass sie das verlängern, dass sie dieses, naja, wie soll man sagen, an diesen Legendenstatus, dieses Anführungszeichen Weltkulturerbe kratzen.
Ja.
Weil das ist für mich etwas Besonderes, das wirst du nie wieder haben. Sowas kannst du nicht generieren, das ist einmalig.
Ja, und deswegen können wir vielleicht dann auch zur abschließenden Frage kommen. Wie geht's denn jetzt mit Undertaker weiter? Es wurde ja gerüchtet, nachdem er ja vor der Survivor Series wieder da war und wieder aufgetaucht ist bei SmackDown. Es wurde ja gerüchtet, dass er beim Royal Rumble auf AJ Styles trifft und anschließend dann bei WrestleMania auf John Cena und dann eben hier quasi der Rekord-Title-Reign, das war gruselig. Rekord-Title-Reign gegen Undertakers Karriere. Würdest du das so machen?
Ich finde es schrecklich. Also ich finde John Cena bei allem Respekt, den er an sich verdient hat, er ist nicht der richtige Finalgegner. Wenn er wirklich nochmal ein letztes Match haben sollte, ist er nicht der Richtige, weil du einfach weißt, Cena gewinnt. Ist einfach.
Ja.
Du wirst auch nicht davon ausgehen, dass Cena
Nö.
verlieren wird.
Nö.
So. Und das wird dem Ganzen nicht gerecht. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, ein AJ Styles gegen Undertaker, bei WrestleMania kein Vormatch, sondern da ein einziges Match, wüsste ich, okay, AJ Styles würde wahrscheinlich sich die Arme ha abhacken. Hauptsache, er schafft es, dass Undertaker noch mal ein letztes gigantisches Match hat, was richtig gut ist. Und da ist dann halt noch mal das Mitfieber, weil du halt zwei alteingesessen hast, die sind noch nie aufeinander getroffen, wo du halt auch klar davon ausgehen könntest, okay, es ist wahrscheinlich dann ein Sieg von AJ Styles, was ihnen aber helfen würde. Aber vielleicht auch nicht, aber du weißt zumindest, das ist dann ein gutes Match, wo du halt auch Promos hast, die du halt noch nicht hattest. Und ich möchte halt nicht, dass Undertaker damit aufhört, dass er die Standard-John Cena-Laberei hast und du weißt genau jetzt schon, wie die Promos ablaufen würden von Cena.
Ja, das
Du
stimmt.
weißt
Aber
es schon.
ich glaube trotzdem, dass die beiden da was Gutes auf die Beine stellen können, wenn sie zusammen im Ring sind. Also ich glaube trotzdem, dass das ein sehr guter Kampf wird. Insofern, ich sehe das halt wieder auch so ein bisschen aus WWE-Sicht. Ich glaube, WWE will, also wenn dieses Match tatsächlich zustande kommt, wie das jetzt wieder gerüchtet wird, dann ist das natürlich auch ein riesen Money-Match. Und ich muss leider sagen, dass AJ Styles gegen Undertaker nicht so das Money-Match ist, wie
Meinst
es.
du, dass das. Ich glaube nicht, dass das Money-Match wäre.
Ich glaube, dass das ein tierisches Money-Match
Weil
ist.
ich glaube, das ist dann, weil es einfach zu vorhersehbar ist und einfach
Das ist egal, du siehst.
zu geplant. Ich glaube, das ist bei Matches, Money-Match hast du halt Das erste, Cena gegen The Rock, das kann ich verstehen, weil beim ersten Match, holy shit, wer soll denn das gewinnen? Das zweite hat nicht mehr so gezogen. Warum? Weil es halt auch brechenbar ist, weil du das schon mal gesehen hast und so weiter. Ich finde halt schon, ein Money-Match hat die Voraussetzung, dass es eine gewisse Spannung haben muss. Und von wegen so, ey, wie sieht so ein Match überhaupt aus? Wie werden die aufeinander treffen? Bei Cena gegen The Rock wusstest du nicht. Die waren vorher noch nie im Ring zusammen. Das ist was anderes. Oder jetzt Goldberg gegen Lesnar. Klar, das Match bei WrestleMania streichen wir mal. Aber das war halt auch, warum das jetzt gezogen hat, war einfach wegen, ey, ich will sehen, wer gewinnt denn da jetzt? Das ist schon für mich eine große Voraussetzung für ein Money-Match.
Aber überleg mal, wann sind denn Undertaker und John Cena zuletzt aufeinander getroffen? Das war bei bei Vengeance 2001 oder sowas. Das ist jetzt 15 Jahre her. Ich glaube nach wie vor, dass das ein Kampf
es wird sein stattfinden.
Und ich glaube halt auch nicht, dass es so vorhersehbar ist. Ich könnte mir gerade bei dem Status, den der Undertaker genießt, auch problemlos vorstellen, dass WWE sagt, komm, du kriegst den Titel, die machen was ganz Neues, nämlich die geben dem Undertaker den Titel noch
als Abschied.
Und Undertaker sagt dann, ich.
Das ist okay.
Ich trete hier zurück und er lässt den Ring und seinen Hut und seinen Handschuh und Stiefel oder was auch immer im Ring zurück beim Raw nach WrestleMania und sagt so, ich habe alles erreicht und jetzt, das war's für mich. Das wäre meine.
Ich glaube nicht, dass Cena bis dahin Titel hält.
Ich hoffe halt, dass es so laufen wird, dass das Undertaker Champion ist, das Ding gewinnen darf und dann bei Raw das Ding zurück. Also, dass er quasi einmal verteidigen darf noch gegen John Cena und dann geht der Titel zurück.
Also man muss aber eh erstmal abwarten, ob es überhaupt zum Match kommt, ne? Weil die letzte Nachricht vom PW Insider war ja, dass Vince extra in einer Rundmail dem Writing-Team mitgeteilt hat, dass sie auf jeden Fall jetzt einen Plan B schnell machen sollen, falls Undertaker nicht wresteln können sollte. Und dann soll diesen Gerüchten zufolge aktuell der Plan sein, dass der Undertaker als Special Referee bei Goldberg gegen Lesnar.
Das ist doch scheiße.
Eingesetzt wird. Ja, hast du nicht gelesen? Es ist nicht meine Idee.
Ich hab's doch noch nicht halt gelesen. Jetzt auf mehreren aber
Wrestling-Seiten zu lesen. Ja, aber dass das anscheinend der Plan B ist, um halt dieses Attraktionsmatch noch größer zu machen, dass sie es halt so machen, dass Undertaker beim World Rumble einen von beiden irgendwie Titel oder sonst irgendwas kostet.
Aber wie scheiße ist denn Undertaker als Special Referee, bitte?
Ja, natürlich wird das behindert.
Ja, aber da rollt sich mir ja alles auf hier, das geht ja gar nicht.
Ja, ich kann doch nichts dafür. Ich kann nur sagen, was ich in den Nachrichten in Anführungszeichen gelesen habe.
Ich weiß, du bist nur der Kurier, ne? Und du bist nur der Bote.
Ja, und ich werde geköpft.
Genau, so passiert so, aber das.
Jetzt, Moment, warte mal, können wir jetzt also jetzt als Abschluss, wir werden jetzt eh abschließen. Wir sind jetzt bei gefühlt 8,5 Stunden.
Genau, das ist der neue Rekord-Podcast. Wir sind über 2 Stunden auf jeden Fall.
Aber zu Recht, weil wenn Rekord, dann Undertaker, der halt die größte, längste, beste Wrestling-Karriere aller Zeiten hatte.
Ja.
Meine abschließende Frage. Du musst dich jetzt entscheiden, und zwar für eines, dein absolutes Lieblingsmatch aller Zeiten vom Undertaker. Egal, ob es Wrestling am besten war oder am meisten du dich erinnerst oder du einfach denkst, wow, das absolute Top 1 Match vom Undertaker.
Das erste Match gegen Shawn Michaels bei WrestleMania, was war das, 26, 25?
25, glaube ich, oder?
25, ja, 25 war es. Dann ist es das. Ja, also nicht das, wo Shawn Michaels retired ist, sondern das davor.
Ja, super, okay, da sage ich das auch. aber die Zuhörer, sollte es überhaupt noch Zuhörer geben nach so langer Zeit, könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr absolutes Lieblingsmatch vom Undertaker war.
Genau, ansonsten schreibe ich das vorher aber auch bei Facebook einfach nochmal drunter.
Ja, mich würde es auf jeden Fall interessieren.
Ja, nee, aber Undertaker hat auch so viele Matches. Ich habe auch gerade kurz überlegt, so, was einem so im Gedächtnis geblieben ist. Und das ist halt echt sehr, sehr viel. Also angefangen halt Auch wenn es jetzt vielleicht nicht das wrestlerisch beste Match war, aber angefangen mit dem Babyface-Turn, dann auch gegen Jake Roberts, das Hell in a Cell-Match, selbst auch die Matches gegen Bret Hart zum Beispiel waren auch sehr, sehr gut.
Die fand ich gut, die waren intensiv.
Ja, eben. Und dann natürlich die schon gegen Shawn Michaels, das Hell in a Cell-Match.
Mankind.
Mankind. Auch das erste Hell in a Cell-Match gegen Brock Lesnar, auch sehr unterschätzt und overlooked, wie man so schön sagt. Also da auch ruhig mal reingucken. Das ist auch schon was ganz Besonderes, weil da der Undertaker ja quasi die Fackel an Brock Lesnar weitergibt. Und wir wissen, was Brock Lesnar mit der Fackel gemacht hat danach.
In Popo gesteckt.
Genau, ausgepinkelt. Aber da der Undertaker hat viele gute Matches. Undertaker hat auch viele schlechte Matches, das muss man auch dazu sagen. Aber wenn.
Das ist mir egal, aber wenn er gute Matches hatte, waren die richtig gut.
Genau, auch Edge gegen Edge zum Beispiel bei WrestleMania war auch ganz herausragend. Also da gibt es einiges, was man sich angucken kann. Und ich glaube, damit beschließen wir dann hier die 2 Stunden Mammutrunde zum Undertaker. Wir waren uns vorher nicht ganz einig, wie wir das machen, ob wir irgendwann eine Zäsur setzen, aber ich habe mir jetzt im Nachhinein auch gedacht, komm, dann sprechen wir alles durch, weil alles andere wird dem Undertaker nicht gerecht. Und ich glaube, selbst mit 2 Stunden ist man dem Undertaker nicht ganz gerecht geworden. Und wir können da gerne noch ein, zwei Mal über die größten Gegner oder Fäden oder wie auch immer des Undertaker sprechen, weil...
Ich würde mal sagen, dieser Podcast ist einfach unsere Verneigung gegenüber dem Undertaker.
Genau, das hätten wir eigentlich als Weihnachtspodcast machen müssen. Das hätte auch gut gepasst.
Er hat es sich auf jeden Fall verdient.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, David, ich bedanke mich bei dir für 2 Stunden Zeit und... Du benimmst dann ab Montag, bevor ich es vergesse, du bist ja dann ab Montag der Moderator von Headlock, weil ich dann unterwegs bin. Du leitest dann hier die Runde mit dem Kai und dem Flo
zu, das wird so chaotisch.
Zu WWE TLC. Ich hoffe, du machst mir keine Schande und so.
Ach, wart's ab. Das wird lustig.
Und wir hören uns dann, also ihr hört mich, den Olaf, dann nächste Woche wieder dann zu The Miz und David ist dann am Montag mit... oder Montag, Dienstag mit Kai und dem Flo wegen WWE TLC dran. Ich sage tschüss, bis dann. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.